Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Mit Wladimir Balzer einen schönen guten Morgen. Wir wollen reden heute Vormittag über das, was gestern Abend in Hamburg passiert ist, nämlich der CDU-Parteitag und das, was wir daraus mitnehmen. Die Partei mit den meisten Wählerstimmen in Deutschland immer noch hat eine neue Vorsitzende, wir wissen es, Annegret Kramp-Karrenbauer. Früher wurde ja sowas immer in Hinterzimmern gern entschieden, ein bisschen ausgeklüngelt. Es gab kaum Gegenkandidaten. Bei Angela Merkel war es so 18 Jahre lang nie unter 88%. Und diesmal, wir haben es gesehen, war alles offen. Drei sind angetreten, zwei waren die Favoriten und es war ein knappes Ergebnis für Annegret Kramp-Karrenbauer mit 52%. Und das nach wochenlangem gemeinsamen Wahlkampf, da war schon die Rede von einer Rockband auf Tour, 14.000 Besucher, 200.000 im Netz bei diesen Regionalkonferenzen. Und wir wollen wissen, nach diesem Wettstreit in der CDU, erleben wir da einen frischen Wind für die Demokratie? Was haben wir da gesehen? Gibt es tatsächlich wieder vielleicht auch Hoffnungen für die Volksparteien? Oder warum brauchen wir sie eigentlich überhaupt noch? Sehen wir da tatsächlich einen Schub auch für Demokratie und Mitbestimmung, auch jenseits der CDU? Darum soll es uns gehen. Wir fragen auch Sie, inwieweit bringen Sie sich ein? Vielleicht in Parteien, vielleicht außerhalb von Parteien. Welche Vorstellungen haben Sie von der Zukunft der Parteien und von der Mitbestimmung? Was ist für Sie eigentlich erfolgreiche, transparente Politik? Und vor allem auch, wie haben Sie diese Wahl der CDU-Vorsitzenden erlebt? Auch jenseits dessen, ob Sie nun die CDU wählen oder nicht. Rufen Sie uns an 0800 2254 2254 0800 2254 2254 unser Gespräch oder schreiben Sie uns unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de oder posten Sie gerne unter Facebook. Stefan Sandow hat schon dort gepostet. Die alten Männer haben die Modernität der eigenen Partei unterschätzt, schreibt er da. Corinna Kroth schreibt bei Facebook, prinzipiell glaube ich, dass sie für diese Position geeignet ist, aber Merz war auch zu wichtig, um abgestellt zu werden. Und Dennis Wassmann schreibt, zumindest die Stimmung auf dem Parteitag schien gut. Ich finde zudem, dass Frau Merkel hier Größe bewiesen hat. Auch ihre Rede war gut. Posten Sie also gerne bei Facebook. Nach dem Wettstreit in der CDU erleben wir da einen frischen Wind für die Demokratie. Und bei mir sind Brigitte Ferle, Journalistin, lange bei der Taz, bei der Zeit, bei der Berliner Zeitung. Jetzt hier heute Morgen bei uns im Studio. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Und Thorsten Faas, Politikwissenschaftler und Wahlforscher an der Freien Universität Berlin. Ebenfalls guten Morgen.
Hallo, grüße Sie.
Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich auf diese zwei Stunden und will natürlich erst einmal wissen von Ihnen, Frau Ferle, wie haben Sie diesen CDU-Parteitag beobachtet? Welches Signal geht davon aus, dass Annegret Kramp-Karrenbauer jetzt die neue CDU-Vorsitzende ist?
Das sind ja da stecken zwei Fragen drin. Also die eine zielt auf die Person, Annegret Kramp-Karrenbauer, und das andere auf das Verfahren. Also die Tatsache, dass wirklich innerhalb der CDU ein Wettstreit von drei Kandidaten um den Parteivorsitz stattgefunden hat. Ich will mal mit Letzterem anfangen. Also das war schon eine wirkliche große Stunde einer innerparteilichen Demokratie, was uns die CDU da geboten hat. Wenn man das so ein bisschen verfolgt hat über die Wochen hinweg, die Kandidatenvorstellungen in den Regionalkonferenzen. Es gab keine Angriffe unter der Gürtellinie. Es wurde sehr fair miteinander umgegangen. Es gab einen hauptsächlich inhaltlichen Streit, auch einen Streit natürlich um die Frage, wie tritt man auf, wie macht man Parteiarbeit. Und dass es am Ende so knapp ausgegangen ist, nun gut, damit musste man im Grunde genommen rechnen. Und man wird jetzt, die Partei muss jetzt zeigen, ob das, was sie in der Kandidatenzeit sozusagen demonstriert hat und gezeigt hat an innerparteilicher Demokratie, ob sie das auch in dieser schwierigen Stunde, die ja jetzt kommt, nämlich dass sie die Gewinnerin akzeptieren muss als Parteivorsitzende, ob sie das jetzt auch durchhält. Das ist aber eine Frage nach zwei Seiten. Einerseits an die Gewinner und andererseits an die Verlierer. Beide müssen jetzt demokratisches Bewusstsein zeigen und aufeinander zugehen und sich zusammenraufen im besten Sinne.
Thorsten Faas, wie haben Sie das erlebt, diesen CDU-Parteitag und die Wahl und das, was jetzt auch letztlich vor dieser Partei steht? Denn es war ein knappes Ergebnis. 52% ist die Mehrheit, aber es ist knapp. Ne?
Es ist super knapp. Wir sehen einfach schon, dass hier zwei Lager in der Union sich gegenüberstanden und dass es am Ende wirklich an weniger als 30 oder rund 30 Stimmen gelegen hat. ob dieser Wettstreit am Ende in die eine oder in die andere Richtung entschieden wurde. Und die spannende Frage ist jetzt in der Tat, kann es gelingen, diese Lager zusammenzuführen? Frau Fährle hat es gerade gesagt. Wenn wir auf die SPD schauen, den GroKo-Entscheid, den wir dort erlebt haben, dann merkt man, sowas gärt schon lange nach. Und die Verlierer sind natürlich immer sozusagen in der Position zu sagen, seht ihr, wir haben es euch doch immer gesagt, die Entscheidung, die ihr damals getroffen habt, die ist falsch. Sowas könnte man sich jetzt auch vorstellen, dass die Merz-Anhänger, wenn wir sie mal so nennen, sagen, seht ihr, das wäre mit Merz nicht passiert. Man darf gespannt sein, ob man sagt der CDU ja immer nach, sozusagen, dass vielleicht einfach auch das Innehaben von Machtpositionen für die Partei wichtiger ist, als das vielleicht bei der sogenannten Programmpartei SPD gewesen ist und dass vielleicht mit AKK jetzt an der Spitze auch eben der Erhalt der Macht, der Verbleib im Kanzleramt, wenn das alles gut aussieht, dann ist da schon ein großes Potenzial, dass die Union da jetzt oder die CDU, muss man sagen, wieder zusammenfindet. Aber es ist keine Selbstverständlichkeit. Es war so knapp. Es ist hart, aber fair gerungen worden. Aber es ist trotzdem hart gerungen worden. Die gegenseitigen Positionen, das ist, wenn man so will, die Kehrseite innerparteilicher Demokratie, die sind sehr, sehr klar geworden. Und damit muss man jetzt umgehen. Das wäre bei so einer, wie Sie sagten, so einer Hinterzimmerlösung eben nicht ganz so transparent vielleicht geworden. Und das ist jetzt etwas, damit muss die Partei umgehen. Gerade auch AKK natürlich.
Also ein super Beispiel für einen demokratischen Schub, auch außerhalb der CDU? Gute Signale von dort?
Ja, ob es außerhalb der CDU wahrgenommen wird, das kann man hoffen. Das ist natürlich überhaupt nicht sicher. Innerhalb der CDU definitiv. Und wenn man nochmal auf die Frage, wie geht es jetzt weiter, kommt, die Bundeskanzlerin und nicht mehr Parteivorsitzende Angela Merkel hat ja mit dem Parteitagsmotto, das sie vorgegeben hat, eine geradezu prophetische Botschaft nochmal ihrer Partei übermittelt. Das Parteitagsmotto hieß ja zusammenführen und zusammenführen. Und das ist im Grunde die Aufgabe, die jetzt dasteht. Und zwar sowohl an die Gewinner als auch die Verlierer. Natürlich Annegret Kramp-Karrenbauer muss jetzt die Flügel zusammenbringen, die konkurrierenden Elemente in der Partei zusammenbringen. Und die Botschaft ist ja auch, die Partei kann nur gemeinsam geführt werden. Das heißt im Team. Das heißt, die Frage, wer wird Generalsekretär, wird sich ja heute wahrscheinlich entscheiden. Die Frage, wie bindet man die Landesvorsitzenden gut ein? Also das war alles im Grunde das Vermächtnis, das Angela Merkel ihrer Partei dargegeben hat. Das fand ich schon bemerkenswert.
So ein Posten des Generalsekretärs, also wir werden ja mit hoher Wahrscheinlichkeit heute dann wissen, wer es auch sein könnte. Es sind jetzt irgendwie zwei jüngere Männer in der Diskussion. Paul Ziemiak von der Jungen Union und Marco Wanderwitz, sächsischer Abgeordneter. Welche Zeichen setzt man mit so einem Posten eigentlich, Herr Faas?
Naja, so ein Generalsekretär, der hat natürlich in der alten Zeit hatte die Generalsekretärin natürlich wirklich die Funktion, die Partei auch im Blick zu haben. Ne? Annegret Kramp-Karrenbauer hatte genau diese Funktion, hat es ja auch sehr schnell für sich zu eigen gemacht oder sich zu eigen gemacht. Sie hat diese Zuhörtour gemacht, während Merkel sozusagen im Kanzleramt war. Jetzt haben wir drei Positionen, Personen plötzlich, Merkel im Kanzleramt, Kramp-Karrenbauer als Parteivorsitzende und einen neuen Generalsekretär, wer auch immer es dann letztlich werden wird. Und der wird sicherlich eine andere Funktion haben müssen, als das jetzt bei Kramp-Karrenbauer unter Merkel der Fall gewesen ist. Der wird schwächer sein, weil Kramp-Karrenbauer natürlich selber auch eine Bühne für sich beanspruchen wird, auch braucht, um sich zu positionieren. Insofern braucht sie da sicherlich niemand, der sie offen herausfordert, sondern eher jemand, der ihr wirklich sehr loyal gegenüber agiert. Ob das klappen wird, denn zugleich muss sie natürlich auch ein Signal senden an andere Teile der Parteien, der Einbindung. Also da merken wir schon, das ist ein schmaler Grat, auf dem sie sich da bewegen wird. Und das Ergebnis für den Generalsekretär, ich glaube schon, dass wir ein hohes Ergebnis sehen werden. Nicht zuletzt auch ein Signal der Geschlossenheit, das die Partei senden möchte. Aber ich bin trotzdem gespannt, wie es am Ende ausgehen wird, wenn denn der Personalvorschlag mal final bestätigt.
Müssen da auch Zeichen gesetzt werden an bestimmte Gruppen innerhalb der Partei? Wir haben es ja schon darüber gesprochen, sozusagen der Merz-Anteil liegt ja immerhin dann doch bei 48%. Was ist mit dem Osten Deutschlands? Viele andere Gruppen, die vielleicht noch nicht so richtig sich eingebunden fühlen mit der neuen CDU-Chefin. Ist das so ein Moment, wo man mit dem Generalsekretär oder Generalsekretärin, wir wissen es ja nicht, wer es wird, da ein Zeichen setzen kann, Frau Fährle?
Ja, auf jeden Fall.
Oder muss sogar?
Mhm. Also Annegret Kramp-Karrenbauer, mir fällt es immer noch das schwer, den Namen auszusprechen.
AKK, das ist vielleicht wird sich das irgendwann durchsetzen.
Ja. Die Abkürzung. Sie hat ja gestern selber gesagt im Interview im ZDF, wenn man es dann nicht schafft, kann man AKK sagen. Ich fürchte, ich werde zu denen gehören. Nein, also Annegret Kramp-Karrenbauer hat ja in ihrer Rede das Thema Ostdeutschland relativ stark gemacht. Also sie hat gesagt, wir werden euch nicht alleine lassen jetzt bei den Wahlkämpfen. Wir werden dabei sein, wir werden gucken, dass wir da die CDU stark machen und damit ja auch die AfD schwächen. Das wäre natürlich ein Zeichen, den ostdeutschen Abgeordneten zu nehmen, um da ein Signal zu setzen, dass das auch ernst gemeint ist. Auf der anderen Seite ist Paul Ciemiak als Vorsitzender der Jungen Union natürlich auch wichtig, weil man ja weiß, dass die Junge Union zu einem großen Teil hinter Merz stand oder steht. Insofern wäre auch er natürlich eine integrative Kraft. Wir werden sehen, was sich durchsetzt. Beides ist wichtig. Letztendlich könnte ich mir vorstellen, dass eher sozusagen der Osten gewinnt, weil diese Landtagswahlen, die da jetzt anstehen, die sind von so elementarer hart, Bedeutung. Hm. Weil wenn es tatsächlich dazu kommen sollte, dass die AfD da stärker wird als die CDU, dann ist das ein absolutes Desaster.
Sie reden von Sachsen vermutlich in erster Linie.
Genau, genau.
Denn die Frage nach der Volkspartei, die stellen wir ja heute Vormittag hier auch, inwieweit die CDU eine Zukunft hat als Volkspartei. Jens Spahn hat ja schon in seiner Bewerbungsrede gestern gesagt, wir sind die einzige verbliebene Volkspartei. Die Frage stellt sich, brauchen wir eigentlich überhaupt noch Volksparteien? Und wenn ja, wie können solche Volksparteien wirklich verschiedene gesellschaftliche Gruppen ansprechen, integrieren in einer hoch ausdifferenzierten Gesellschaft? Das ist auch die große Frage. Und dann haben Sie ja schon auch gesagt, Thorsten Faas, eine Machtpartei, diese CDU, im Gegensatz zur SPD, die eine Programmpartei ist. Was genau meinen Sie damit?
Also natürlich eine zugespitzte Darstellung, aber natürlich verfolgen Parteien verschiedene Ziele und man kann sich eben als Partei stärker als programmatisch orientiert sehen und damit vielleicht auch mehr Schwerpunkte darauf liegen, dass man bestimmte Entscheidungen, die auch die Partei dann mit geprägt hat, durch Mitgliederentscheide, Koalitionsvoten etc., aber dass man jedenfalls sehr starke programmatische Impulse setzt. Auf der anderen Seite ist natürlich auch eine Funktion von Parteien, Personal zur Verfügung zu stellen, Personal zu rekrutieren. Nicht zuletzt auch, wir haben es gestern erlebt, für absolute politische Spitzenämter. Und auch das ist natürlich zunächst mal ein Wert an sich, weil die Zeiten, in denen wir leben, so dynamisch sind, so, wenn Sie so wollen, auch unübersichtlich sind, dass es eine Illusion wäre, dass man in so einen Koalitionsvertrag alles Mögliche festlegen kann. Sondern da wird es immer Situationen geben, wo die führenden Personen dann spontan auf Ereignisse reagieren müssen. Und dann ist es natürlich von zentraler Bedeutung, dass man an den Schalthebeln der Macht sitzt. Und das scheint mir in der Union in dieser zugegebenen holzschnittartigen Zuspitzung doch nochmal ein Mühe wichtiger zu sein als vielleicht in der SPD. Mit Blick auf die Volksparteien finde ich den gestrigen Parteitag, und der heute noch weitergeht, insofern bemerkenswert, weil er uns daran erinnert, dass die große Herausforderung, die wir eben in der Politik haben, es ist, Dinge zusammenzuführen. Und wir haben gestern eben erlebt, durch diese zwei sehr sichtbar gewordenen Lager, dass selbst in so einer Partei wie der Union plötzlich zwei nahezu gleich große Lager sich gegenüberstehen. Und die Partei muss jetzt damit umgehen, das zusammenzuführen, in Personalentscheidungen zu verdichten, letztlich auch in Sachentscheidungen zu verdichten. Und so das Gegenmodell, über das wir gerade reden, ist ja, dass wir vielleicht eher so Parteien, so Mittelparteien heißt es ja manchmal, haben, die gar nicht mehr in sich diese integrierende Leistung erbringen, sondern die dann vielleicht in sich geschlossener sind. Aber das heißt natürlich, dass dieser Integrationsprozess irgendwann später passieren muss, zwischen Parteien. Und das ist, glaube ich, das Modell. Oder
wenn Regierungen gebildet werden, meinen Sie zum
Regierungen,
Beispiel?
Koalitionen, Kompromisse sozusagen, die dann eben nicht mehr innerhalb von Volksparteien, sondern zwischen kleineren Parteien gefunden werden müssen. Und das ist schon ein fundamental anderes Modell, über das wir dann reden. Insofern reden
wir manchmal. Welches hat denn mehr Zukunft letztlich? Diese Themenparteien oder die Volksparteien?
Ich finde, der gestrige Tag hat gezeigt, was Volksparteien da klassischerweise schon leisten an Integrationskraft durch ihre Strukturen auch. Denken Sie an den gigantischen Aufwand, diese Regionalkonferenzen, was das einfach auch an Power erfordert, sowas jetzt innerhalb kürzester Zeit auf die Straße zu bringen, diese Rocktour-Band sozusagen auf Tour zu schicken, wenn Sie so wollen. Also das sind schon auch, ich will jetzt nicht zu pathetisch werden, aber schon tragende Säulen des bisherigen Modells, dass hier einfach Parteien zur Verfügung stehen, die unglaublich viel Vorarbeit leisten, wenn man so will. Und das könnten kleinere Parteien sicherlich nicht in diesem Maße tun. Jetzt will ich ja auch nicht so einen Strukturkonservatismus das Wort reden. Ich meine, Dinge ändern sich, die Gesellschaften werden pluraler, heterogener. Insofern stößt das Modell vielleicht an seine Grenzen, das Modell Volkspartei. Aber wir sollten da nicht so leicht drüber hinweggehen. Das sind schon wirklich fundamentale Verschiebungen, die damit einhergehen, in der Art und Weise, wie wir Politik machen, wie wir Gruppen zusammenführen, wie wir am Ende auch Kompromisse finden.
Ich habe das so als Plädoyer für die Existenz von Volksparteien gerade verstanden, oder?
Zumindest eine Wertschätzung, die ich tatsächlich für
Felle,
das Modell empfinde.
Wie geht es Ihnen? Hängen Sie noch an der Idee der Volkspartei?
So wie Sie die Frage formulieren, fühlt man sich ja fast dazu genötigt, Nein zu sagen, weil man sonst irgendwie als noch und gestrig irgendwie interpretiert wird. Aber also ich teile da die Position von Herrn Faas absolut. Ich glaube, die Volksparteien haben wirklich eine große, große Integrationskraft für die Gesellschaft. Und vielleicht ist die Zeit der Volksparteien vorbei, das kann sein. Dann müssen wir uns aber darauf einstellen, dass die Kompromissbereitschaft und Kompromissfähigkeit der Gesellschaft im Grunde steigen muss. Weil wenn Kompromisse zwischen einzelnen auspointierten Parteien gefunden werden müssen, dann muss noch sehr viel stärker die Bevölkerung bereit sein, nachher die Kompromisse zu akzeptieren. Wenn ich eine Partei wähle, weil die 100% meiner Meinung ist und die gewinnt eine Wahl, dann gehe ich davon aus, dann setzt die auch 100% dessen durch, was ich möchte. Die hat aber vielleicht nur 20% und braucht 2 Koalitionspartner. Das heißt, da sind dann nochmal 2 Parteien, wo die Wähler auch 100% erwarten. Und das will ich dann mal sehen, was das uns abfordert, diese Kompromissfindung. Und da ist das eben, die Volksparteien tarieren das in gewisser Weise in sich aus. Und da sind Personen dafür zuständig, das innerhalb einer Organisation zu harmonisieren, zu kalmieren, die Leute miteinander zu versöhnen. Und wenn das wegfällt, glaube ich, wird der Streit in der Gesellschaft definitiv härter werden.
Das heißt, so eine CDU auch für Nicht-CDU-Wähler trägt zum gesellschaftlichen Frieden bei.
Absolut, ja, glaube ich.
Naja, und wenn so? Die drei immer wieder betont haben, also die drei Kandidaten, ne, Kramp-Karrenbauer, Merz und Spahn, dass sozusagen die Partei insgesamt nicht beschädigt werden dürfe, genau solche Argumente, die würden natürlich fehlen, wenn die Konflikte zwischen den Parteien verlaufen würden, weil sozusagen dieses gemeinsame Element, wir sind eben doch alle Mitglieder dieser einen Partei, das würde fehlen. Also völlig richtig, vielleicht funktioniert das Modell nicht mehr, aber es wird mit Konsequenzen verbunden sein, wie wir dann Politik machen, wie wir es auch sehen, und ich würde das mit ganz dickem Stift unterstreichen. Wir müssen dann Kompromisse viel mehr wertschätzen und dürfen die nicht als irgendwie billige Formelkompromisse, so heißt es ja dann häufig, abtun, weil das würde der Sache dann wirklich nicht gerecht, sondern sehr, sehr schade.
Aber sind wir als Bürger, Bürgerinnen da wirklich dazu bereit? Man hat den Eindruck, dass die Ausdifferenziertheit dieser Gesellschaft, die Vielfalt dieser Gesellschaft auch politisch, viele werden es vermutlich auch zu Weihnachten erleben, wenn sie ihre Familien treffen, die politischen Gespräche, die man vor ein paar Jahren noch führte, die waren vielleicht ein bisschen kompromissbereiter, harmonischer. Jetzt scheint doch die Spannung sehr gestiegen zu sein, oder? Könnten dann solche Volksparteien, solche Momente, die wir vielleicht gestern bei der CDU gesehen haben, diese auch demokratischen Momente dazu beitragen, dass man wieder besser ins Gespräch miteinander kommt? Denn der Eindruck ist eher, die Spannungen werden größer, auch innerhalb von Freundeskreisen, von Familien. Weiß nicht, wie Sie es erleben, Frau Ferle?
Das stimmt. Und also nicht umsonst habe ich diesen Punkt vorhin so stark gemacht, dass ich glaube, dass die Kompromissfähigkeit und die Bereitschaft, einander zuzuhören und andere Meinungen zu akzeptieren, steigen muss. Gerade wenn man glaubt, dass die Volksparteien keine Zukunft haben. Also ich habe viel überlegt, auch als ich mir die Reden auf dem Parteitag angehört habe. Und vor dem Parteitag hat ja auch Wolfgang Schäuble, als er sich so vehement für Friedrich Merz ausgesprochen hat, das mit dem Argument getan, dass er sagte, man braucht wieder klarere Positionen in der Gesellschaft. Man braucht wieder pointiertere Auseinandersetzungen. Und ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Also, denn wir haben ja sehr, sehr harte Auseinandersetzungen, aber ich weiß gar nicht, ob wir sie so sehr in der Sache haben. Wir haben sie mehr sozusagen im Stil und in der Form und in irgend so einer Art von Gefühl. Also da stehen Ängste gegen Ängste oder Gewissheiten gegen Gewissheiten. Aber der eigentliche Streit um ein Thema, was ist jetzt das Richtige bei der Rentenreform, welche Steuerreform brauchen wir, der findet eigentlich gar nicht statt. Und ich glaube, das ist das, was sich Politik überlegen muss. Wie kriegen wir, wie Merkel gestern auch gesagt hat, wie kommen wir wieder zur Sache in der Debatte?
Darüber wollen wir auch mit Ihnen reden heute Vormittag im Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur. Rufen Sie an 0800 2254 2254 0800 2254. Nach dem Wettstreit in der CDU erleben wir da einen frischen Wind für die Demokratie. Welche Folgen hat diese Wahl über die CDU hinaus? Wie wird sich die politische Landschaft verändern? Steigt vielleicht auch wieder das Vertrauen in die Parteiendemokratie? Rufen Sie an oder posten Sie bei Facebook oder schreiben Sie uns unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Wir wollen heute versuchen zu klären, auch welche Zukunft Volksparteien eigentlich noch haben. Ob wir da, was wir bei der CDU erlebt haben, auch dieser knappe Ausgang der Wahl und auch der Wahlkampf im Vorfeld um den CDU-Vorsitz, ob wir da einen Schub für die Demokratie auch außerhalb der Parteien sehen. Am Telefon ist Manfred Schiefel aus Regensburg. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Wie haben Sie diesen Moment in der CDU erlebt, den neuen Vorsitz und auch den Kampf darum?
Ja, ich glaube, die derzeitige Landwirtschaftsministerin, wenn man es so salopp sagen darf, Frau Glöckner, hat es auf den Punkt gebracht, ganz großes Kino. Für mich ist es die inhaltliche Veränderung der CDU, die sehe ich nicht. Man hat eine Person ausgewechselt an der Parteispitze, aber die Stellvertreter wurden en bloc gewählt und das sind alles Personen aus der alten Garde.
Mhm. Welche Erneuerung hätten Sie sich gewünscht?
Dass hier auch ein Wechsel erfolgt wäre, dass Leute rankommen, die frischen Wind, neue Ideen mit einbringen, so wie der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Günther, der ja die Wahl geleitet hat. Und von solchen Leuten erwarte ich mir eigentlich eine kraftvolle Veränderung.
Mhm. Tja, Brigitte Ferle. Das ist ja immer der Vorwurf, der auch gegenüber Annegret Kramp-Karrenbauer gemacht wird, dass sie zu nah an Angela Merkel ist. Sie ist ja von ihr auch geholt worden als Generalsekretärin, das muss man ja sagen.
Das ist vollkommen richtig. Sie ist von ihr geholt worden und daraus ist aus meiner Sicht eine Art Missverständnis entstanden. Weil wenn man Annegret Kramp-Karrenbauer zuhört, sie ist aus meiner Sicht deutlich konservativer als Angela Merkel und sie hat einen auch ganz anderen Politikstil. Den hat sie im Übrigen in der Vergangenheit auch öfter, also den Politikstil von Merkel hat Annegret Kramp-Karrenbauer in der Vergangenheit auch durchaus kritisiert. Sie hat nicht sehr öffentlich, aber so in kleineren Runden gelegentlich schon deutlich gemacht, dass sie dieses sehr stark ausgleichende und Konflikte auch eher unter den Teppich kehrende von Merkel nicht gut findet. Deswegen glaube ich, dass man von ihr schon etwas ganz anderes sehen wird, als das, wie wir Merkel erlebt haben. Und sie hat natürlich den, wie ich finde, im Moment sehr großen Vorteil, dass sie eben nicht Kanzlerin ist, sondern die Möglichkeit hat, sich wirklich auf die Partei zu konzentrieren und die Parteipositionen wieder zu schärfen und auch deutlich in die Öffentlichkeit zu bringen. Ich meine, Herr Schiefel, Sie haben vollkommen recht mit den Stellvertretern, die sind en bloc gewählt worden, es sind genau dieselben wie vorher. Die CDU ist eine Partei, die aus meiner Sicht großen Wert legt, auch auf Kontinuität und den Bruch eigentlich nicht möchte. Und vielleicht ist das auch für eine Volkspartei nicht verkehrt.
Herr Faas, wie? Ja, Herr Schiefel, bitte.
Mein Problem ist nicht die Frau Kramp-Karrenbauer, der gestehe ich auch eine eigenständige Position zu, die sich von der Frau Merkel abheben wird. Meine Kritik geht auf die Partei zu. Es ist schon richtig, dass eine konservative Partei auf Beständigkeit abzieht und deshalb auch versucht, nicht alles über den Haufen zu werfen. Aber mit diesen Leuten im Hintergrund, die ja sehr starke Fäden ziehen und die sehr große Macht haben, weil sie jeweils irgendeinen Landesverband darstellen oder andere Stimmenverhältnisse repräsentieren. Da, finde ich, ist die Partei gefordert, wirklich auch einen personellen Wechsel und einen inhaltlichen Wechsel zu beziehen. Also ich meine, der inhaltliche Wechsel ist mir noch wichtiger als der personelle. Und für die Stellvertreter sehe ich keine, auch nur geringe Chance, dass sie inhaltlich was verändern würden.
Thorsten Faas, sehen Sie Annegret Kramp-Karrenbauer auch zu sehr als Kontinuität und Fortsetzung der merkelschen Tradition, wie der Hörer Manfred Schiefel das empfindet? Und auch vor allem, vielleicht machen wir einen Blick auch auf die zweite Reihe, die stellvertretenden Vorsitzenden, dass es da auch eine Enttäuschung gibt bei ihm. Können Sie es verstehen?
Jein, würde ich sagen. Also auf der einen Seite muss man einfach sehen, wir wissen jetzt seit 6 Wochen etwa, dass Frau Merkel dieses Amt zur Verfügung stellen wird und die Partei musste jetzt in kürzester Zeit diesen Prozess organisieren und auch der mediale Fokus war natürlich nachvollziehbar, wenn man so will, ganz klar auf dieser Frage, wer wird denn die sozusagen größte Volkspartei Deutschlands, die es noch gibt, wer wird die denn zukünftig führen? Da war jetzt, wenn man so will, auch einfach überhaupt kein Raum für eine Debatte, wer denn dann in der zweiten Reihe antreten soll. Ich meine, man hätte sich eine spannende Diskussion vorstellen können, ob die Unterlegenen, Merz, Spahn, aber das wusste man natürlich im Vorfeld nicht, ob die sozusagen auch für eine stellvertretende Position in Frage gekommen wären, wobei keiner der drei natürlich ein Signal in diese Richtung senden wollte, weil man das sofort als irgendwie Eingeständnis gedeutet hätte, dass man keinen Sieg dieser Person erwartet. Also insofern glaube ich, verstehe ich das, was Herr Schiefel sagt, dass man jetzt da es in gewisser Weise versäumt hat, Signale der Verjüngung zu senden, wobei die stellvertretenden Vorsitzende auch, also Sie haben ja Frau Klöckner zum Beispiel erwähnt, wahrlich nicht zum alten Eisen in der Partei gehört. Mit Blick auf, was bedeutet eigentlich die Wahl an der Spitze, würde ich sagen, naja, letztlich war es schon eine wirklich fundamentale Entscheidung, wenn man so will, wie bewertet die Union eigentlich die Ära Merkel? Wählt sie ihren größten Widersacher aus der Zeit von vor 20 Jahren, Friedrich Merz, und sendet damit natürlich irgendwie ein Signal, dass das zwar irgendwie okay war, aber man eigentlich doch lieber in die Zeit davor zurück möchte? Oder unterstützt man die Person, von der auch Frau Merkel ja schon klar signalisiert hat, übrigens auch gestern beim Parteitag subtil sehr klar signalisiert hat, dass sie eigentlich AKK in ihrer Nachfolge sehen möchte. Das war die Entscheidung, die die Partei jetzt getroffen hat. Und jetzt ist die knapp getroffen hat, aber jetzt ist es die Aufgabe von AKK einerseits die Lager zusammenzuführen, aber dann eben auch an Herrn Schiefel, wobei Sie sind ja sozusagen CSU-Land, wenn ich so sagen darf, aber trotzdem an die Menschen in Deutschland die Signale zu senden, wo sie die Partei eigentlich hinführen möchte. Denn da hat sie jetzt natürlich prägende Kräfte, die Partei aufzustellen und eben auch inhaltliche Akzente zu setzen. Aber dafür musste sie natürlich erstmal gewählt werden.
Manfred Schiefel in Regensburg, herzlichen Dank für diesen Anruf. Und ich wünsche noch ein schönes Wochenende und am Telefon ist Christoph Jaser. Schönen guten Morgen.
Einen schönen guten Morgen.
Von wo aus rufen Sie an im schönen?
Aus Bochum.
Aus Bochum.
Ja.
Also vom stärksten CDU-Landesverband, wie wir gehört haben.
Ja, und da möchte ich eigentlich gleich anfangen von wegen politischer Wahl, freier Wahl. Der NRW-Landesverband hat ja keine Empfehlung abgegeben, für wen gestimmt werden sollte. Vielleicht auch mit Hinsicht auf den Ministerpräsidenten Herrn Laschet, dass er sich für die Zukunft auch das eine oder andere verspricht, dass er noch weiter vorwärts kommt, während die Frauenunion immerhin eine Erklärung ihrer Vorsitzenden abgegeben hat, in dem gesagt wurde, dass also die Frauenunion komplett für Frau Karrenbauer stimmen würde. Das also zum demokratischen Verständnis. Ich weiß nicht, wie viele Stimmen die Frauenunion innerhalb der Delegierten hat, aber das könnte durchaus diese Spitze gewesen sein. Jetzt zur Wahl. Ja. Selber.
In aller Kürze würde ich Sie herzlich bitten, weil wir haben noch sehr viele Anrufe.
Ich bin sehr unglücklich darüber, dass AKK das Rennen gemacht hat. Und zwar aus dem Grund heraus, weil sie letzten Endes betont hat, das Gutmensch sein. Und sie sieht die Probleme, aber die sind alle lösbar. Und wir müssen nur guten Willen sein. Und sie hat quasi ihren Kontrahenten, Herrn Merz, insofern dann ins Abseits gestellt, weil sie gesagt hat, wir brauchen nicht die Lautsprecher von rechts und links. Und Herr Merz, würde ich sagen, hat sie damit als Lautsprecher auch gemeint. Herr Merz hat die Probleme dann anschließend wirklich angesprochen, ganz, ganz deutlich. Und die Probleme sind eben tatsächlich riesig. Und er hat auch keine Lösungen angeboten, aber er hat gesagt, wo überall etwas zu tun ist. Und ich habe gehofft, wenn es Herr Merz wird, dass dann tatsächlich auch sehr, sehr schnell die Ära von Frau Merkel beendet wird als Bundeskanzlerin. Denn wir können uns einfach ein weiter so, wie sie es gemacht hat, jetzt in den letzten Jahren und speziell in den letzten ein, zwei Jahren
einfach nicht mehr leisten. Welches Thema meinen Sie? Was beschäftigt Sie?
Damit meine ich, was zurzeit passiert in Frankreich. Da können wir überhaupt noch nicht absehen. Da ist wirklich eine Revolution im Gange. Und die wird Europa verändern, die wird uns verändern. Das ist der eine Schwerpunkt. Der andere Schwerpunkt ist, was zurzeit Phänomenales passiert zwischen Amerika und China. Das wird die Weltpolitik dermaßen auf den Kopf stellen, dass es einfach unglaublich ist. Ja. Und diese Probleme, da können wir nicht einfach nur zusehen, wie sich diese Entwicklung außerhalb von uns passiert, sondern da müssen wir aktiv mit eingreifen, mit unseren eigenen Ideen, mit den Ideen von einem Europa, was wieder zu sich findet. Und da würde ich Herrn Merz wirklich etwas zutrauen. Ja. Darf ich einen letzten Punkt auch noch sagen?
In aller Kürze bitte.
Ich habe eine Hoffnung allerdings. Die ist mir nicht geschwunden. Ich bin also nicht nur negativ. Frau AKK wird letzten Endes auf den Prüfstand gestellt nächstes Jahr bei den verschiedenen Wahlen. Und wenn da dasselbe passiert, was mit Herrn Schulz bei der SPD passiert ist, dann sehe ich eine reale Chance, dass doch noch Herr Merz als Retter auf den Plan treten kann, als zukünftiger Kandidat für das Bundeskanzleramt.
Christoph Jaser in Bochum, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf und für diese klare Position und sich auch da offenbar sehr stark für Friedrich Merz ausgesprochen habend. Ein Mann also, der hier sehr enttäuscht war von der Wahl von Annegret Kramp-Karrenbauer, viele Themen angesprochen hat, wir haben es gehört, die sozialen Konflikte in Frankreich, der Protest der Gelbwesten, der am Wochenende ja nochmal vielleicht auch einen weiteren Höhepunkt finden wird, der Handelsstreit USA, China, Europäische Union, viele andere Fragen. Friedrich Merz ist für ihn also offenbar der Kandidat. Ja, ich meine, noch ist es ja nicht raus, wer tatsächlich dann antreten wird. Es ist ja noch ein bisschen hin. Es ist ja wirklich noch Zeit. Aber ist es eigentlich automatisch, dass Annegret Kramp-Karrenbauer die nächste Kanzlerkandidatin sein wird, Frau Ferle?
Automatisch ist es überhaupt nicht. Es war bislang so üblich in der CDU und auch in den anderen Parteien, dass die Parteivorsitzenden sozusagen das Prä haben, wenn es darum geht, wer Spitzenkandidat ist und damit dann auch Kanzlerkandidat. Aber ich glaube, es wird wirklich sehr, sehr stark darauf ankommen, wie Annegret Kramp-Karrenbauer jetzt in den nächsten zwei Jahren ihre Aufgabe meistert. Also die eine Aufgabe, über die haben wir vorhin ausführlich gesprochen, das ist das Zusammenführen der Partei. Das Zweite ist, sie muss natürlich Wahlen gewinnen. Also im nächsten Jahr, da haben wir auch schon, das stand hier auch schon kurz zur Debatte, die Landtagswahlen in Ostdeutschland vor allen Dingen.
Europawahl kommt noch hinzu?
Es kommt Kommunalwahl? Also zuerst die Europawahl, dann kommen noch Kommunalwahlen. Und sie wird daran gemessen werden, wie sie diese Wahlkämpfe meistert und ob sie für die Partei was rausholen kann. Schafft sie das alles nicht, würde ich sagen, in zwei Jahren wird wieder gewählt und das Rennen ist dann erneut wirklich offen. Aber ich wollte nur einen Punkt sagen zu dem Hörer, zum Herrn Jaser, der eben angerufen hat. Ich glaube, das mit dem Lautsprecher, das hat Frau Kramp-Karrenbauer nicht auf Friedrich Merz bezogen, als sie das sagte, sondern da meinte sie ganz andere Leute, also da meinte sie AfD, Trump und ja, aber vor allen Dingen auch, also außenpolitisch, da meinte sie Trump also Leute seines Schlages. Und noch einen anderen Punkt. Sie haben gesagt, in diese großen Konflikte müsste man aktiv eingreifen. Ich glaube, ein ganz großes Problem von Politik im Moment ist, dass zu uns nach Deutschland Probleme schwappen, auf die wir keinen Einfluss haben. Also denn der Handelsstreit zwischen China und den USA, der betrifft uns, also wir haben ökonomisch, aber wir haben sehr, sehr wenig Möglichkeiten, außer diplomatisch, darauf Einfluss zu nehmen. Und ich glaube, diese Form der Diplomatie, also das heißt Gespräche, zu versuchen, Kompromisse zu finden, Leute an einen Tisch zu holen. In dieser Art und Weise hat Angela Merkel wirklich Großes geleistet in den letzten Jahren. Und das sollte man auch nicht geringschätzen, welche Position und welche Wichtigkeit sie auch auf dieser internationalen Bühne hat.
Und da kommen wir natürlich auch an die Grenzen von deutschen Volksparteien, von nationaler Demokratie, oder? Mhm. Also ich meine, macht man den Leuten vielleicht auch ein bisschen was vor, wenn man ihnen sagt, dass man die allermeisten Probleme tatsächlich im Deutschen Bundestag erklären kann, Herr Faas?
Ja, sicherlich. Das ist auch eine Debatte, die wir im Vorfeld und dann auch im Kontext der Europawahl bekommen werden. Auf welchen Ebenen können eigentlich sinnvollerweise welche politischen Entscheidungen getroffen werden? Wobei Herr Jaser ja auch auf Frankreich verwiesen hat, jetzt wollen wir auch da nicht zu holzschnittartig argumentieren, aber die französischen Volksparteien sind am Ende. Die Sozialisten gibt es praktisch nicht mehr. Die konservativen Kräfte dort waren bei der Präsidentschaftswahl auch an den Rand gedrängt,
doch,
kann man sagen.
Es gibt noch eine Volkspartei, Rassemblée Nationale, ehemalige Front National. Mhm. Eine
ja,
große,
aber,
konstante rechte Volkspartei. Ne?
Ja, mein Macron jedenfalls, und darauf wollte ich hinaus, ist ja, definitiv keine Volkspartei, seine ja. Bewegung. Und mhm. was wir dort erleben, ist einfach, dass er auch keine Hebel an der Stelle hat, in die Gesellschaft hineinzuwirken. Das hat sicherlich viele Gründe, aber sozusagen den Ausbruch, den wir dort sehen, darauf kann er zumindest nicht mit einem Instrument der Volkspartei irgendwie reagieren in die Fläche hinein. Das Zweite, was bei Herrn Jaser, was ich sehr spannend fand, war eben der Verweis auf die internationale Bühne. Und da wird der, im Moment, wir haben es schon ein paar Mal angesprochen, ist Frau Merkel natürlich noch Bundeskanzlerin, Klammer auf, ein großer Trumpf, den die Union natürlich jetzt auch noch hat. Wenn diese Wahlen im nächsten Jahr für die Union schlecht laufen, kann natürlich Frau Merkel sagen, jetzt trete ich zurück. Diese Option steht natürlich noch im Raum, dass sie sozusagen auf Wahlniederlagen reagieren kann, die Partei, nämlich durch Rückzug von Frau Merkel, um dann eben AKK endgültig sozusagen auch die Bühne zu bieten und auch eine Chance zu bieten, sich dann für eine Kandidatur als Bundeskanzlerin zu sozusagen warm zu laufen, bereit zu machen. Auf der internationalen Bühne ist Frau Merkel eine wirklich zentrale Figur. Und wenn hier die Konflikte zwischen China, den USA, wenn wir an Russland denken, gab ja diesen bezeichnenden Moment rund um den G20-Gipfel, wo aufgrund der technischen Probleme Frau Merkel zu spät kam, was dann dazu führte, dass manche Gespräche dort vor Ort nicht geführt werden konnte, weil sie sozusagen als Akteurin, die auch Positionen, Kräfte zusammenführen kann, weil sie einfach nicht da war. Und in diese Rolle wird Frau Kramp-Karrenbauer oder wer auch immer es dann wird, sicherlich nicht von heute auf morgen treten können. Das heißt, für die internationale Bühne ist das Ende dieser Merkel-Ära ja auch sehr, sehr bedeutsam und ein echter Einschnitt. Gerade weil Deutschland, glaube ich, schon noch mehr als andere Länder an viele Stellen, in viele Länder, in viele Richtungen hin anschlussfähig, gesprächsfähig ist.
Eine neue CDU-Vorsitzende und auch die Zukunft der Demokratie, das beschäftigt uns heute Vormittag hier bei uns. Am Telefon ist Ralf Lehnert aus Kiel. Moin, moin.
Schönen guten Morgen.
Wir sind ganz gespannt. Wie haben Sie diese Wahl erlebt und was nehmen Sie damit?
Ja, also als Nicht-CDU-Wähler muss ich sagen, ich hätte mir natürlich lieber Herrn Merz gewünscht, aufgrund der Trennschärfe.
Auch als Abgrenzung zu
ja, natürlich.
Wie zur gesagt, AfD als, zum Beispiel oder aus welchem Motivation
zu SPD, ganz ehrlich gesagt. Mhm. Aber nein, ich denke, wir machen einen Fehler oder mehrere Fehler. Also erstmal finde ich vieles, gerade dieses Lagerdenken innerhalb der CDU, welches Lager wird jetzt bedient und so weiter. Ich glaube, das ist etwas überinterpretiert, weil letztlich war die CDU schon immer eine machtbewusste Partei. Und wenn Frau Kramp-Karrenbauer tatsächlich Wahlerfolge einfährt, dann wird das auch die Lager versöhnen. Das war bislang immer so. Das Zweite ist, sie hat bislang ja als Ministerpräsident in Saarland gewirkt. Nun ist das Saarland sehr, sehr klein und die Mittel oder das Umfeld sehr begrenzt. Für mich ist sie ja eine Art Wundertüte. Und aber das war Frau Merkel auch am Anfang. Und ich hätte es ihr damals ehrlich gesagt nicht zugetraut, dass sie dann mal die Merkel werden würde, wie wir sie heute kennen. Warum sollte man das Frau Kramp-Karrenbauer nicht zutrauen? Also da weiß ich nicht, kann ich keinen Grund sehen. Und das Nächste ist, für mich ist sie eher eine langfristige Lösung. Herr Merz wäre eine kurzfristige Lösung gewesen. Das wäre also wirklich so der Mann nach schröderschem Muster, basta und mit der Faust auf den Tisch.
Ja, haben Sie das Gefühl, wenn ich kurz unterbrechen, haben Sie das Gefühl, auch die Art und Weise, wie die CDU-Vorsitzende gewählt wurde, dass es so knapp war, dass es diese Regionalkonferenzen gab, dass wirklich auch die allerklügsten Beobachterinnen und Beobachter bis gestern Nachmittag nicht sagen konnten, wer die neue Vorsitzende wird. War das für Sie auch so ein frischer Schub, so ein frischer Wind für die Demokratie, auch jenseits, Sie haben gesagt, Sie sind kein CDU-Wähler, auch jenseits dieser Partei generell fürs Land?
Ich glaube, die CDU ist im Augenblick in einer singulären Position. Leider ist die SPD dort etwas entfernt. Bei der SPD sind ja regelmäßig ähnliche Aktionen, zu Deutsch gesagt, in die Hose gegangen. Das war
da gab es Urabstimmungen auch, ne?
Ja, ja, eben.
Jedes Mitglied abstimmen durfte.
Die haben sich aber auch regelmäßig als, sagen wir mal, fatal erwiesen. Ich erinnere nur an Herrn Schulz. Und von daher, ich denke, für die CDU selbst war es eine gute Geschichte. Und wie gesagt, Frau Kramp-Karrenbauer traue ich eine langfristigere Lösung zu. Ich kann auch überhaupt nicht nachvollziehen, dass eigentlich eine normale Reaktion, die man eigentlich von jedem vernünftigen Menschen erwartet, nämlich nicht gleich loszureden, nicht gleich zu attackieren, nicht gleich nach bestimmten wirkungsvollen Begriffen zu suchen, sondern erstmal zu überlegen, nachzudenken und dann zu einem Resultat zu kommen und sich dann äußern. Wenn man das als Merkel-Version 2 bezeichnet und insofern quasi ein wenig diskreditiert, dann kann ich das ehrlich gesagt nicht verstehen. Dann haben wir hier scheinbar viel zu viele falsch besetzte Politikerpositionen. Und aber einen letzten Punkt noch. Für uns, aber nicht nur national, sondern international, ist das primäre Ziel erstmal die Abwehr dieser gigantischen Nationalismuswelle. Ja. Ob das jetzt Trump ist, ob es geht vom Handelskrieg über jetzt zum Beispiel das Raketenabkommen mit Russland, es betrifft unsere Sicherheit, aber es betrifft uns hier national auch. Und ich denke, Frau Kramp-Karrenbauer wird auch hier eine langfristige Lösung eher finden können als die Hauruck-Methode von Herrn Merz. Ich traue es ihr wirklich eher zu.
Herr Lindert,
Darin sehe ich wirklich momentan unser primäres Problem, vor allem anderen.
Also im internationalen Kontext vor allem. Ralf Lehnert aus Kiel, ich danke Ihnen sehr herzlich für diesen Anruf. Ja, ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Wir wollen hier bei uns im Gespräch mehr wissen darüber, wie Sie eigentlich diesen Wettstreit in der CDU empfunden haben. Vielleicht auch, welche Vorstellungen Sie von Politikertypen haben, was eigentlich der ideale Politikertypus für Sie sein könnte, was Sie vielleicht auch selber tun, außer das vielleicht nur im Livestream zu beobachten, was da gestern in Hamburg passiert ist. Engagieren Sie sich? Sind Sie selber in Parteien? Was würden Sie sich wünschen, auch wie Parteien aufgestellt werden sollten? Sind Parteien überhaupt noch das richtige Organ tatsächlich in allen Belangen mitzubestimmen? So steht es ja zumindest auch in unserer Verfassung. Rufen Sie an 0800 2254 2254 0800 2254 2254, hier im Deutschlandfunk Kultur. Und bei uns sind Brigitte Ferle, die Publizistin und Kommentatorin, und Thorsten Faas, Politikwissenschaftler an der FU Berlin. Und bei uns ist auch Adelheid Müller. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Von wo aus rufen Sie an, Frau Müller?
Aus Lübeck.
Aus Lübeck. Ich bin gespannt.
Ich bin auch nicht mehr ganz jung. Den besten Satz, den ich also jetzt abgesehen von den Hörern, die angerufen haben, gehört haben, das waren Sie. Es gab demokratische Momente, die wir gestern gesehen haben. Wie schön, dass es in dieser Partei auch demokratische Momente gibt. Und ich möchte sagen zu der Volkspartei, wenn die CDU eine Volkspartei wäre, könnte sie sich das viele Geld für Wahlkämpfe sparen. Das gilt nicht nur für die CDU. Es ging nicht einmal um Inhalte, weder heute noch bei dieser ganzen Sache, bis Frau Kramp-Karrenbauer nun gewonnen hat. Wenn die CDU eine Volkspartei wäre, dann wüsste sie, dass Lehrkräfte fehlen auf allen Bereichen, Pflegepersonal, die Mieten, das stimmt alles nicht. Eine Steuerreform ist dringend nötig für all das Geld, was gebraucht wird. Also es ging nicht einmal um Inhalte bei dieser ganzen Sache. Das, und dann müssen wir uns nicht wundern, wenn die AfD gewinnt. Also ich wähle die AfD nicht, aber es wundert mich überhaupt nicht mehr und mir ist Angst vor dem, was kommt.
Ein paar Themen wurden ja schon angesprochen auf diesem Parteitag. Da gab es ja schon noch konkrete Themenbeispiele in den Reden der drei Kandidaten, das schon.
Ja, aber es ist eben keine Volkspartei, weil sie überhaupt nicht mehr weiß, was im Volk wirklich los ist. Also sonst wäre die Politik eine andere. Das gilt für die anderen Parteien auch, aber wir sind ja heute bei der CDU.
Ja, ich weiß nicht, wie Sie das empfinden, Brigitte Fährle. Ja, also ich meine, von den Ergebnissen her, es geht ja wieder bergauf auch für die CDU. Die bewegt sich dann doch wieder auf die 30% zu, auch über 30%. Was wir gerade gehört haben, sie hätte doch nicht das Ohr an den Leuten?
Also Frau Müller spricht einen Punkt an, der, glaube ich, direkt mit diesem Parteitag jetzt überhaupt gar nichts zu tun hat. Es ist ja so, dass Bürger Politik nicht erleben als das, was im Bundestag passiert und das, was auf Parteitagen gesprochen wird, sondern Bürger erleben Politik ja so, wie sie ihr im Alltag begegnet. Und Frau Müller hat ja angesprochen, Lehrer fehlen, die Pflegekräfte fehlen und so weiter. Wir können die Themen jetzt beliebig erweitern. Und ich glaube, dass die große Unzufriedenheit der Menschen kommt eben genau daher, dass sie in ihrem Alltag erleben, es funktioniert alles Mögliche nicht. Die Verwaltung funktioniert nicht. Und dort, wo ich den Staat brauche, da ist er nicht in der Art und Weise für mich da, wie ich ihn brauche. Und dieses Gap, sage ich mal, also das, was die Politiker im Bundestag beschließen, was sie an Konzepten haben, was in den Koalitionsvereinbarungen steht, was im Einzelnen alles zum Teil aus meiner Sicht kritisierenswürdig, aus anderer Sicht wiederum auch alles okay ist. Aber da gibt es ein Gap zwischen dem, was die Politiker selber beschließen und was sie selber empfinden, das, was sie tun und das, wie und ob es bei den Bürgern ankommt. Und das halte ich für eins wirklich der großen Probleme. Und das sprach so ein bisschen aus dem, was Frau Müller sagte.
Frau Müller, uns läuft ein bisschen die Zeit davon. Trotzdem würde ich Sie gerne noch fragen, gibt es denn andere Parteien, wo Sie sich vertreten fühlen?
Nein. Wir haben seit November keinen Lebensmittelladen mehr und keine Post. Es kümmert sich keine Partei. Der Bürgermeister kann nichts machen, weil diese Liegenschaft verkauft worden ist vor langen Jahren von Lübeck. Das ist die Wirklichkeit, die hier passiert. Und wer kümmert sich denn darum? Wer weiß denn überhaupt davon, von den Politikern, auch hier in Lübeck?
Ja, das sind natürlich die Probleme, die tatsächlich einfach ganz praktische Probleme sind, ne? Also die vielleicht auch jenseits dieser abstrakten politischen Debatten geführt werden müssen. Das ist ja auch vieles, was Menschen auch umtreibt. Also, weiß nicht, also in der Stadt Lübeck, ja, aber vielleicht doch auf dem Land. Und das erleben wir ja auch. Ne?
Auf jeden Fall, genau. Also das ist der Punkt. Den Bürgern begegnet Politik in ihrem unmittelbaren Umfeld in Form von Dingen, die nicht in Ordnung sind. Und daraus entsteht diese Unzufriedenheit und daraus entsteht auch der Frust und dieses nicht mehr vorhandene Zutrauen.
Unabhängig auch von der Parteienpräferenz. Ne?
Das hat mit der Parteienpräferenz überhaupt nichts zu tun.
Adelheid Müller aus Lübeck, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf. Und wünsche dennoch bei all den Problemen, die Sie auch beschrieben haben, noch trotzdem ein schönes Wochenende. Vielen Dank.
Mich stört das C bei der CDU. Also tschüss, danke.
Ja, Dankeschön für diesen Anruf. Und wir wollen weiter besprechen, welche Folgen, welche politischen, welchen gesellschaftlichen Folgen dieser Wettstreit in der CDU hatte. Die knappe Wahl der neuen Vorsitzenden. Auch der Versuch, vielleicht diese Idee einer Volkspartei noch am Leben zu halten. Also erleben wir da einen frischen Wind für die Demokratie, der Streit im Vorfeld, diese knappe Wahl auf diesem CDU-Parteitag. Was nehmen wir davon mit? War das ein Schub für die Demokratie? Können sich da andere Parteien vielleicht was abschauen? Was muss eigentlich eine moderne Partei heute mitbringen? Welchen Politikertypus wollen sie? Und in Hamburg ist mein Kollege Stefan Detjen. Schönen guten Morgen, Stefan.
Guten Morgen.
Wir haben ja schon gehört in den Nachrichten, dass also Paul Ziemiak, der Chef der Jungen Union, neuer Generalsekretär werden soll. Ist das schon beschlossen oder wird das wenigstens noch demokratisch gewählt?
Ich versuche hier gerade mit einem Ohr zu verfolgen, wie Annegret Kramp-Karrenbauer ein paar Meter neben uns im großen Saal, neben dem Pressezentrum, das ankündigt. Sie spricht gerade. Und der Name ist noch nicht gefallen, wenn ich das jetzt nicht überhört habe, aber nach meinen Informationen ist das jetzt eine Sache von Sekunden, dass sie Paul Ziemiak, den Vorsitzenden der Jungen Union, als Generalsekretär vorschlagen wird.
Und vorschlagen, heißt das dann, dass er noch gewählt werden muss oder wird er bestimmt?
Nö, der muss, also es ist das Recht, das satzungsgemäße Recht der Vorsitzenden, einen Generalsekretär zu nominieren, aber er muss von der Partei gewählt werden, so wie ja auch Annegret Kramp-Karrenbauer erst im Februar zur Generalsekretärin gewählt wurde, mit einer fast 100-prozentigen Mehrheit und rauschendem Applaus gefeiert wurde. Das war der erste Schritt ja zu der Macht, die sie jetzt hat und zu dem Machtwechsel an der Spitze der CDU. Und ich glaube, man kann jetzt auch sagen, zu dem Machtwechsel wahrscheinlich auch dann irgendwann an der Regierung, zumindest das ist ja der, offenkundig der Plan, den wir da gerade erleben.
Und welches Zeichen würde sie damit setzen mit Paul Ziemiak, der nun auch aus dem starken nordrhein-westfälischen Landesverband kommt?
Naja, sie sagt gerade, wenn ich das richtig verfolge jetzt, spricht sie davon, Signale in Richtung der jüngeren Generation zu geben. Und sie spricht gerade über die Signale, die sie setzen will. Ich kann das jetzt nur zum Teil verfolgen, während wir sprechen, aber es ist ja klar, sie steht jetzt vor der Aufgabe, dass sie integrieren muss, dass sie diejenigen mitnehmen muss, die sie nicht gewählt haben. Und mit diesem Paul Ziemiak würde sie natürlich ein wichtiges Signal setzen. Es ist bekannt, die Junge Union ist ein eher konservativer Verband in der Partei. Auch Paul Ziemiak gilt als ein junger Politiker, der es versteht, die Konservativen in der Partei anzusprechen, mitzunehmen. Also das wäre die Richtung, in die sie jetzt hinarbeiten muss.
Und ansonsten, jetzt mal jenseits dieser Personalentscheidung, die wir in den nächsten Minuten ja sicherlich auch noch dann bestätigt hören werden von ihr, von den neuen Vorsitzenden. Wie würden Sie diese Stimmung heute Morgen beschreiben in Hamburg? Ist man noch ganz erfüllt vom Fest der innerparteilichen Demokratie?
Naja, das war gestern kein Fest, das war ein Krimi, den wir da erlebt haben. Das war ja wirklich ein Erlebnis und das haben, glaube ich, alle so empfunden, mit denen ich gesprochen habe, die ich gesehen habe, sowohl Journalisten als auch Politiker. Wir waren gestern noch lange auf einem Parteiabend, wo man dann zusammen gegessen hat, die mehr als 1000 Delegierten und dann nochmal hunderte von Journalisten und Gäste. Also da war zunächst mal einfach das Verschnaufen nach einer enormen nervlichen Anspannung, diese zwei Wahlgänge, dieser knappe Wahlausgang, die, man kann das gar nicht anders sagen, dieser Redekrimi, den man da erlebt hat mit seinen überraschenden Wendungen, das hat schon bei allen etwas an den Nerven gezehrt. Das war ein echtes Drama, was wir da erlebt haben. Insofern war das gestern erstmal ein Verschnaufen, aber ich habe dann auch in manchen Gesprächen nicht nur die Erleichterung von den Kramp-Karrenbauer-Anhängern gehört, von den Frauen, von den Liberalen, von den Anhängern der Bundeskanzlerin, sondern ich habe auch wirkliche Enttäuschung bis hin zu Wut erlebt, Fragen an Merz, wie konnte das passieren, warum hat er so eine schwache Rede gehalten? Anhänger von ihm, die sagten, der hat das selber verbockt, er hätte den Saal mitreißen müssen und mitreißen können, das ist ihm nicht gelungen gestern, wie konnte das passieren? Und dann bis hin zu Stimmen aus dem Merz-Lager, die sagten, wir kriegen aus den Kreisverbänden schon die ersten Austrittsmeldungen.
Das heißt, Sie beobachten durchaus eine gespaltene Partei?
Ich finde, mit diesem Begriff der Spaltung muss man vorsichtig sein. Die CDU in besonderer Weise, aber das gilt für jede Partei, das sind Parteien, die großen Volksparteien sind Parteien, die sozusagen qua Definition in sich gespalten sind. Die vereinen eben unterschiedliche Lager. Das ist eine Partei, die darauf aus ist, in permanenter Geschlossenheit zu leben, ist entweder eine Milieupartei oder ein auf Geschlossenheit ausgerichteter Kampfverband. Volksparteien sind Integrationsmaschinen, die mit diesen Spaltungen leben, die sie ganz bewusst herstellen. Die CDU, früher Arbeitnehmer, Arbeitgeber, Katholiken, Protestanten, das waren ja auch Spaltungen, unterschiedliche Lager, die da in diesen Parteien vereint waren. Insofern, wie man das macht, wie man integriert, wie man Einheit aus Heterogenität herstellt, das wissen solche Parteien, das haben die immer wieder exerziert, gerade die CDU. Aber jetzt ist das natürlich in besonderer Weise, da das Brüche sind, die sich entlang von Personen abgebildet haben, ist das natürlich eine besondere Situation und erfordert das jetzt sehr kluge Führung. Jetzt übrigens, in diesem Augenblick, ist Paul Ziemiak nominiert worden von Annegret Kramp-Karrenbauer und der geht jetzt gerade ans Rednerpult.
Stefan Detjen in Hamburg, dort beim CDU-Parteitag. Herzlichen Dank für diese Eindrücke und auch für das Live-Dabeisein, also beim der Namensverkündung des neuen CDU-Generalsekretärs. Also der wird ja noch gewählt werden müssen, aber der Name ist schon mal im Raum, nämlich Paul Ziemiak, Jahrgang 85, geboren übrigens in Stettin als Pavel Ziemiak und Mitglied der CDU in Nordrhein-Westfalen. Ja, wenn Sie das hören, Brigitte Ferle, Thorsten Faas, was ist das für eine Entscheidung? Wir haben ja vorhin noch drüber gesprochen, also es gab ja noch einen anderen Kandidaten aus Sachsen, was vielleicht ein Zeichen nach Ostdeutschland gewesen wäre, da wieder sich vielleicht etwas breiter aufzustellen, sich vielleicht auch vorzubereiten auf diese ganz schwierigen Landtagswahlen im Osten. Jetzt doch wieder ein Jüngerer aus dem Westen.
Ja, also ich habe ja vorhin schon gesagt, ich hätte das eigentlich gut gefunden, den Osten auch nochmal nicht nur verbal stark zu machen, sondern auch personell stark zu machen in so einer Führungsriege der CDU. Aber es gibt eben auch diesen Parteiproporz. Nordrhein-Westfalen ist ein wichtiger Landesverband. Nordrhein-Westfalen hatte Friedrich Merz unterstützt und Nordrhein-Westfalen muss jetzt in gewisser Weise eingefangen und befriedet werden. Stefan Detjen hat es ja sehr eindrücklich geschildert, wie die Reaktionen gestern Abend offensichtlich waren. Also insofern ist es ein logischer Schritt und ich meine, Paul Ziemiak ist ein politisches Talent, das muss man ganz klar sagen. Der hat sehr große rhetorische Fähigkeiten, der hat auch ausgeprägte politische Positionen, konservative Positionen. Also der wird schon Farbe in dieses Amt bringen und wird das prägen. Die Situation in der CDU im Moment, ich glaube, wir haben ja vorhin schon mal drüber gesprochen, über die Frage, ist das ein Fest der Demokratie, ein innerparteiliches, demokratisches Highlight? Die Partei muss jetzt zeigen, dass sie nicht nur A sagen kann, nämlich Kandidaten gegeneinander aufstellen, sondern auch B, nämlich nachher dieses Ergebnis akzeptieren. Und mir kommt das im Moment schon sehr...
Hört es sich anders an gerade, ne? Wie wir es gehört haben, ne? Bei
genau.
Stefan Detjen, also eher nach Streit.
Genau,
das hört vielleicht sogar nach Rachegelüsten aus dem Merz-Lager.
Genau, ja. Also das ist genau der Punkt. Weil wenn man sich nämlich mal die beiden Kandidaten anguckt, Annegret Kramp-Karrenbauer und Friedrich Merz, und den Rachegedanken abzieht, der sicherlich bei Friedrich Merz, das ist vielleicht ein bisschen böse jetzt mit Rache gesagt, aber bei Friedrich Merz und den Anhängern da ist, endlich nochmal klarstellen, dass Merkel eigentlich ein Unfall der Geschichte war. Wenn man das abzieht und nur in der Sache auf die beiden Kandidaten guckt, dann sehe ich die großen Unterschiede nicht. Jedenfalls nicht in grundlegenden Positionen. Im Stil sind sie unterschiedlich und natürlich betont Friedrich Merz mehr das Wirtschaftsliberale, vielleicht sogar Neoliberale. Aber ansonsten sind beide deutlich konservative CDU-Kandidaten und werden keine sehr, sehr unterschiedliche inhaltliche Politik machen.
Rufen Sie an 0800 2254 2254 hier bei uns im Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Und angerufen hat auch Ralf-Michael Döhler aus Berlin. Schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen. Ja, das war ja gestern eine ganz wunderbare Inszenierung. Was dann nun von in die Zukunft getragen wird, das mag offen bleiben. Aber ich bin froh, dass es jetzt erstmal die AKK gewählt worden ist und sich dieser erzneoliberale Merz, der dann halt doch für das Leben hier in unserem Lande doch ziemlich gefährlich geworden wäre, mit dem, was er alles dann halt auch an sozialen Gegebenheiten noch abgebaut hätte, weil da wären die Wirtschaftsmarionetten wieder da am Ruder gewesen und das hatten wir bisher schon und das ist bekommt unserem Lande nicht so dolle.
Ralf-Michael Döhler, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf und das letztlich führt auch dazu, was Sie gerade gesagt haben, Brigitte Ferle. Also da sieht es jemand offenbar sehr anders als Sie, ne? Also ja. Schon einen großen Unterschied zwischen diesen beiden Kandidaten.
Ja? Ja, kann man aufgrund von bestimmten inhaltlichen Positionen von Friedrich Merz auch so sehen, ob sich das eins zu eins in Politik umgesetzt hätte, glaube ich nicht.
Aber es geht vor allem auch um Akzente. Ne? Also ich kann ja ein durchaus ähnliches Programm vertreten, aber innerhalb dieses Programms natürlich ganz andere Dinge betonen. Und natürlich hat Merz auch jetzt in den letzten Wochen bei den Regionalkonferenzen einerseits natürlich das Migrationsthema immer wieder bewusst gesetzt, auch an der einen oder anderen Stelle bewusst provoziert.
Da klappte plötzlich das Grundrecht auf Asyl auf,
zum
für
Beispiel,
kurze Zeit.
Ja? Das war eigentlich auch eher so eine symbolische Sache. Das ist ja dann auch sehr schnell sozusagen klar oder herausgestellt worden in der Debatte. Aber auch AKK hat sich auf dieser symbolischen Ebene dagegen ja dann doch sehr deutlich positioniert. Ja. Und er hat eben doch, ob bewusst von ihm oder auch bewusst von außen herangetragen. Aber er gilt eben das, was wir auch gerade von Herrn Döhler gehört haben, ne? Dieses, was man so als neoliberal, da hat er ja interessanterweise mal gesagt, er ist überhaupt nicht neoliberal, ist auch keine Oberschicht, aber sozusagen da, von außen werden einfach bestimmte Dinge auf ihn projiziert, ob die jetzt wahr sind oder nicht, darum geht es mir gar nicht, aber dadurch ergeben sich in der Außendarstellung, in der Wahrnehmung schon sehr deutliche Unterschiede, wobei ich da ganz bei Ihnen wäre, ich glaube inhaltlich, substanziell sind die gar nicht so groß. Es geht aber natürlich auch nicht nur um Positionen, sondern es geht einfach auch um bestimmte Linien, in denen jemand steht. Auch das haben wir ja in verschiedenen Gesprächen heute Morgen schon gehört. Ne? Also Personalentscheidungen sind halt das eine, Sachentscheidungen sind das andere. Und
es geht auch noch, wenn ich Sie kurz unterbrechen darf, es geht noch um eine grundsätzliche Frage, nämlich die Zukunft des Konservatismus. Das ist ja eine Frage, die sich die CDU auf jeden Fall stellen muss und die eigentlich ja schon seit vielen Jahren gestellt wird. Ist vielleicht jemand wie Friedrich Merz vielleicht stärker vermarktbar als jemand, der für konservative Positionen steht? Was ist eigentlich Konservatismus heutzutage? Ist die CDU eine konservative Partei?
CDU selber würde ja wahrscheinlich immer sagen, dass sie diese neoliberalen Züge, also dass sie sozusagen so eine wirtschaftsliberale Tradition hat, dass sie eben auch eine wertkonservative Tradition hat, aber auch sowas sozialethisch, sozusagen christlich-demokratisch, sozialethisch geprägtes. Und da hätten die drei sich natürlich schon mitunter unterschieden. Aber nochmal, das ist jetzt wirklich eine spannende Frage. Also wir merken es, finde ich, an dem, was Stefan Detjen eben aus Hamburg geschildert hat. Plötzlich funktioniert diese Partei anders. Plötzlich ist es Aufgabe von AKK, zu begründen, warum sie ihren Generalsekretär präsentiert. Und wir werden wirklich gerade jetzt auch in den nächsten Tagen spannende Akzentsetzungen von ihr hören. Oder auch nicht. Das ist jetzt ihre Chance, Akzente zu setzen. Natürlich wird sie die CDU nicht von heute auf morgen in völlig andere Terrains führen, aber welche Signale sendet sie eigentlich, wo sie die Partei hinführen wird, wie sie konservative Elemente definieren wird? Und das ist sozusagen, ne, das war jetzt spannend, diese Entscheidung zu erleben, aber es ist mindestens so spannend zu sehen, was AKK jetzt daraus macht. Selbstverständlich, natürlich ist es keineswegs, sondern da ist sie jetzt gefragt und am Zug.
Am Telefon ist Thomas Bauer aus Frankfurt am Main. Schönen guten Morgen, Herr Bauer.
Wunderschönen guten Morgen,
die Runde. Wir sind ganz Ohr.
Ja, ich bin froh, dass sich die ewig gestrigen, die zurück in die Vergangenheit wollten, nicht durchgesetzt haben. Also mit Herrn Merz. Und was außer neoliberal soll denn Herrn Merz sonst sein? Weil genau Menschen wie Herrn Merz sind doch schuld, dass wir so etwas wie die AfD haben oder allgemein den Rechtspopulismus auf der Welt. Nur dazu muss man halt etwas komplexer denken als die Standardwirtschaftswissenschaftler oder Hochschulprofessoren, wenn man sie fragt, wie funktioniert denn ihr Modell außerhalb ihres kleinen Anwendungsbeispiels. Also oft wird es ja nur auf die eigene Geldbörse bezogen, wenn es ums Thema Wirtschaft geht. Weder Deutschland als Ganzes wird betrachtet, noch Europa als Ganzes, noch sind die Ideen für die Welt kompatibel. Zum Beispiel ein Lebensstil von Herrn Merz ist doch gar nicht kompatibel weltweit. Nicht mal, dass jeder Mensch auf der Welt ein Auto haben kann, ist kompatibel. Funktioniert rein physikalisch nicht. Das heißt, die Wirtschaftsfachleute widersprechen halt für unseren fundamentalen physikalischen Gesetzen auf. Nur leider wird das auch von den Medien sehr selten hinausgestellt. Genauso wie beim Thema Rente und Aktien. Aktien sind genauso eine Umlage wie eine gesetzliche Rente. Ich lege Ihnen 100.000 Euro auf den Tisch, dann zeigen Sie mir mal, wie Geld arbeitet. Nein, Geld arbeitet nicht, sondern es arbeiten immer Menschen. Wenn ich in Adidas investiere und mich freue, dass Cristiano Ronaldo zum Beispiel 30 Millionen einen Werbevertrag, wer erarbeitet das? Es sind kleine Kinder in Asien, die das erarbeiten. Und so komplex sollte man doch mal Sachen betrachten und nicht freuen, oh, der Ronaldo ist ein toller Star, hat was Tolles gemacht und verdient 30 Millionen.
Das sind natürlich grundsätzliche...
Genauso ist bei Herrn Merz. Ja. Da muss man doch auch mal hinterfragen, wofür er sein Geld kriegt. Das wenn Herr Merz von heute auf morgen da wäre, wird das die Welt nicht verändern, wenn die Krankenschwester von heute auf morgen nicht da ist. Dann haben wir ein Problem.
Das sind ganz grundsätzliche Fragen, glaube ich, die Sie da aufwerfen und die Sie an der Person von Friedrich Merz festmachen. Ich weiß nicht, Brigitte Ferle, können Sie nachvollziehen, dass Friedrich Merz vielleicht symbolisch für etwas steht? Auch sozusagen, was in den letzten Jahren viele auch durchaus kontrovers gesehen haben?
Ja, das kann ich absolut nachvollziehen. Und er hat ja auch wirklich was dafür getan in seinen Kandidatenvorstellungen mit diesen, im Grunde mit drei Punkten. Also der eine Punkt war, dass er gesagt hat, Aktien sollen steuerfrei gestellt werden und sie sozusagen als Altersvorsorge empfohlen hat. Das ist natürlich für jeden nicht gerade viel Verdiener, wenn jemand Facharbeiter ist und 2.500 Euro hat und seine Familie oder Facharbeiterin und seine Familie ernähren muss, dann fragt er sich nicht am Monatsende, ob er Geld übrig hat für Aktien, weil er hat es nämlich einfach gar nicht übrig.
Aber dann wählt er vielleicht eine andere Partei. Ist doch vielleicht eine klare Ansage.
Na, das glaube ich eben nicht, weil die CDU, also ja, dann würde er wahrscheinlich dann eine andere Partei wählen. Aber bislang haben die CDU eben auch Menschen gewählt, die geringe Einkommen haben. Also das ist ja genau das, worüber wir sprachen, Volkspartei. Da gehören eben auch alle sozialen Schichten dazu. Und wenn man das Signal setzt, ich habe euch eine Lösung für Altersvorsorge anzubieten, die nur für bestimmte soziale Schichten tauglich ist, dann gibt man natürlich ein ganz klares Signal, dass man auf der Gewinnerseite der Welt steht. Und deswegen kann ich das nachvollziehen. Ich meine, der andere Punkt war, als nochmal bekannt geworden ist, dass vor einigen Jahren ein Obdachloser sein Notebook gefunden hat und es dann abgegeben hat und er als Belohnung ihm nichts anderes eingefallen ist, als eins seiner Bücher signiert zu übergeben, statt diesem Menschen zumindest ein warmes Abendessen zu spendieren und vielleicht noch ein paar hundert Euro für den nächsten Monat. Das ist soziale Kälte, was man damit ausstrahlt.
Thomas Bauer in Frankfurt am Main, gibt es denn andere Parteien, denen Sie vertrauen?
Aus den aktuellen 6 im Bundestag sitzenden, nein. Weil die auch auf das Thema Digitalisierung und damit verbundene Umbrüche absolut keine Antworten haben. Zum Beispiel bei dem Thema Autoindustrie. Das ist doch quasi wie bei des Kaisers neue Kleider. Jeder weiß, dass die Autoindustrie nackt ist, dass Millionen Arbeitsplätze zwangsweise aufgrund des technischen Fortschritts abgebaut werden. Das weiß jeder. Ob in der Gewerkschaftsführung oder in der Führung der Autoindustrie. Außer natürlich, wenn man die komplette Automobilproduktion der Welt nach Deutschland verlagern will, was nicht stattfinden wird. Und traut sich nicht, das Ergebnis von Automatisierung, Digitalisierung auszusprechen. In USA und Japan, da fahren schon autonome Taxis im Regelbetrieb, zwar auf kleinen Strecken, aber sie fahren und sammeln Informationen. Das heißt, es wird in kurzer Zeit in bestimmten Bereichen Millionen von Menschen einfach wegrationalisiert, weil sie durch Automatisierung ersetzt werden. Genauso im Bereich Jura, ja. Wo auch eine Automatisierungswelle ansteht, wo sie bestimmte Kreise aufgrund ihrer, wie bei Herrn Merz, 5.000 Euro Tagessätze sich glücklicherweise selbst dafür qualifiziert haben, durch technische Programme ersetzt zu werden.
Thomas Bauer,
weil für 5.000 Euro am Tag kann ich sehr viel IT-Leute engagieren, die ihn überflüssig machen.
Ja, ich danke Ihnen sehr für diese auch sehr detaillierten Hintergründe. Vielen Dank für diesen Anruf. Viele Grüße nach Frankfurt am Main. Wir sehen schon, das ist ein sehr weites Feld, würde wahrscheinlich Fontane dazu sagen. Wenn wir hier über die Wahl der CDU-Vorsitzenden reden, geht es offenbar weit mehr als nur um diese Partei und auch um die Frage nach Volksparteien und demokratischer Mitbestimmung, sondern tatsächlich auch um grundsätzliche Fragen, welche Themen eigentlich von der Politik behandelt werden, welche Themen auf welche Art und Weise gelöst werden oder auch nicht. Und am Telefon ist Dagmar Borowski aus Berlin. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe den Paragraphen das erste Mal so richtig gehört. Wenn die Parteien mitwirken, dann ist es aber vielleicht auch sinnvoll, dass die Bevölkerung mitwirkt. Ich bin es lamentierend vieler Leute leid, dass die da oben und überhaupt und so, dann frage ich mittlerweile immer, was macht ihr eigentlich? Ich bin Mitglied einer Bürgerinitiative in Schöneberg am Winterfeldplatz und wir haben gerade ein Kindertheater gerettet. Jedenfalls für die 5 Jahre. Also sowas wie eine Bürgerinitiative und sich einmischen, ist sogar mit Erfolg gekrönt.
Das ist aber ein kleines, abgegrenztes Projekt. Ne? Kann man das ausweiten auf größere Themen?
Ja, natürlich. Es geht die Mieten zum Beispiel bei uns. Wir haben schon gesagt, wenn wir damit jetzt fertig sind, dann werden wir uns mal...
Kommt das nächste Projekt.
Ist es das nächste Projekt? Das kleine Projekt ist ein ziemlich großer Kiez und es hat eine ziemlich große Wirkung auf das ganze Umfeld hier. Und wenn sich jede oder jeder für so ein kleines Projekt einsetzt, es gibt ja mehrere Bezirke, Kieze, wie wir hier sagen, dann kann eine Menge passieren.
Das heißt, Sie verbünden sich dann auch mit ganz konkreten Leuten zu einem ganz konkreten Thema oder könnte daraus auch eine dauerhafte Organisation entstehen?
Also wir haben schon eine dauerhafte Organisation, die heißt Kiez Palaver. Da sind alle Bürgerinitiativen in ganz Schöneberg zusammengefasst. Und die treffen sich regelmäßig und tauschen sich sozusagen über ihre Arbeiten aus, wie sie vorgehen, was man machen kann und so weiter.
Also Kiez Palaver. Aber Sie gehen trotzdem noch zur Wahl? Wählen Sie Parteien?
Ja, natürlich. Ja. Wie immer schon. Das ist meine sozusagen Pflicht als Demokratin. Ich habe allerdings, ich sage das jetzt etwas ironisch, noch nie eine bürgerliche Partei wie CDU oder SPD gewählt. Ich schwank immer zwischen Grünen und Linken.
SPD als bürgerliche Partei, interessant. Aber
ich habe es ja auch in Anführungsstrichen.
Nein, das ist, kann man ja durch, warum ja. Warum nicht?
Wir sind ja auch alle Bürgerinnen und Bürger.
Ja, ja, es ist, manchmal sind es vielleicht auch Milieufragen und auch Kulturfragen tatsächlich. Die Grünen werden ja auch zum Teil als bürgerlich bezeichnet.
Das ist richtig. Mein Vater hat immer die FDP gewählt. gespielt. Und da war mir ziemlich klar, die will ich bestimmt nie.
Schon aus Generationenabgrenzungsfragen vielleicht,
ja,
heraus.
Ich gehört zu Alt-68er. Und da war das dann sozusagen sowieso nicht angesagt.
Ja, Kiez-Palaver, finde ich einen schönen Namen.
Das ist auch eine schöne Organisation, weil da alle organisiert sind und alle so sich austauschen und man ganz viel auch erfährt über andere Bürgerinitiativen und sich einmischen kann und so weiter.
Gibt es da trotzdem auch Streit innerhalb des Kiez-Palavers über grundsätzliche politische Fragen?
Ja, natürlich. Ich wollte noch eins dazufügen. Der Vorredner hat mir sehr aus dem Herzen gesprochen. Deswegen erzähle ich das jetzt nicht alles nochmal. Das ist sehr meine Meinung. Weil die politische Situation, also dieses...
Dass die Themen nicht genug angesprochen werden, die wirklich wichtig sind, meinen Sie?
Ja, ich meine die Wirtschaftslage auch. Höher, schneller, weiter. Und dann sage ich immer etwas ironisch bekloppter. Also Wachstum, das ist im Begriff der Ökologie, der Nachhaltigkeit sehr fragwürdig.
Tja, ich weiß nicht, Brigitte Ferle, Thorsten Faas, scheitern die Parteien, zumindest die etablierten Parteien im Bundestag, daran, wirklich Themen anzusprechen, die die Menschen beschäftigen? Kann man das so stark sagen?
Ich glaube, angesprochen werden die Themen schon. Die Frage ist oft, werden sie zur Zufriedenheit der Bürger auch gelöst? Und finden die Bürger einen Weg, ihre Positionen den Parteien so mitzuteilen, dass sie sich dann da auch umsetzen? Also was die Frau Borowski eben erzählt hat, das ist ja ein ganz vorbildliches bürgerliches Bürgerengagement. Meine Erfahrung, also ich lebe nun auch lange in Berlin und kenne auch viele solcher Initiativen. Meine Erfahrung ist die, dass die Vermittlung zwischen diesen Initiativen, die Bürger starten, oftmals mit großem Engagement, mit viel Zeitaufwand, mit Herzblut, dass die sich nicht verbindet mit der sozusagen etablierten Politik, ob das jetzt im Bezirk ist oder ob das dann das Abgeordnetenhaus ist, bis hin zum Bundestag. Es gibt da so eine Trennung. Und also dadurch ist, glaube ich, auch so eine Entfremdung entstanden. Und man hat dieses Gefühl, es wird die gewählten Politiker machen ihr eigenes Ding und wir Bürger, wir werden da nicht wirklich gehört und unsere Anliegen, die werden da nicht umgesetzt.
Aber welche Folgen hat das? Ich meine, das klingt erstmal dramatisch, oder? Ich meine, wir leben in einer Parteiendemokratie.
Darf ich noch einen Satz
gerne
dazu sagen?
Ja.
Wir haben 4,5 Jahre, das ist ja auch viel Zeit, Klinken geputzt. Wir haben vom alten CDU-Bürgermeister Jakesch bis zur SPD-Bürgermeisterin Schöttler bis zu den Grünen und den Linken alle besucht und sind immer wieder da gewesen. Und wir sind eigentlich von allen dann auch unterstützt worden.
Auch tatsächlich, nicht nur mit Worten, sondern auch praktisch.
Nein, wir sind tatsächlich auch unterstützt worden. Also die Grünen haben uns im Besonderen unterstützt, die Linken, aber auch die SPD-Bürgermeisterin hat einen Brief sozusagen an den Herrn, der das Theater gekauft hatte und ein Tonstudio draus machen wollte, von uns geschrieben und so weiter. Aber das war viel Arbeit.
Aber das heißt schon, weil ich finde es spannend, was Sie schildern, weil das ja genuin politisches Engagement ist, Interessen identifizieren, zusammenführen, sozusagen dann auch gucken, dass am Ende Entscheidungen getroffen werden. Das heißt, die Parteien waren dann schon zum Teil auf ihrer Seite?
Ja, die haben in der Bürger-VV, BVV dann tatsächlich den Antrag unterstützt, dass dieses private Eigentum, was ja ganz schwierig ist, war ja privat oder Eigentum, dass das wieder zurückgeführt wird in das öffentliche Kindertheater.
Ich habe es deswegen gefragt, man findet oft in Umfragen so ein Muster, dass die Politiker, die man kennt, gerade auch die Politiker vor Ort, die sind irgendwie okay, aber die da in Berlin, im Bundestag, gerade auch die, die man nicht kennt, oft ist auch der eigene Abgeordnete durchaus angesehen. Aber das abstrakte Politikerbild, das ist häufig sehr negativ, sehr abgehoben. Und da gibt es so eine Schere, glaube ich.
Da möchte ich auch noch was zu sagen. Darf ich?
Ja, aber selbstverständlich, bitte.
Herr Lederer zum Beispiel.
Klaus Lederer, Senator in Berlin.
Kultursenator. Der hat uns mit seinem Verwaltungsbeamten, Herrn Schmidt-Wertheim, die haben uns absolut unterstützt, dem Besitzer neue Räume versucht zu bekommen und so. Und wenn wir Herrn Lederer nicht gehabt hätten, letztendlich, weil der das Sagen hatte, hätten wir ganz alt ausgesehen.
Aber er brauchte Anstoß von Ihnen, ne? Es kam nicht von ihm oder aus der Linkspartei oder aus der Fraktion im Abgeordnetenhaus oder ähnlich. Es waren Sie als Bürger, die dieses Thema nach vorne gebracht haben.
Ja, aber können Sie sich vorstellen, Herr Lederer ist ein ausgesprochen kluger und empathischer Mensch, dass der jedes kleine Kiez-Theater in jedem Bezirk kennt. Natürlich braucht er da sozusagen Vorlauf.
Also ist in Ordnung diese Art Arbeitsteilung für Sie, ne?
Ja,
also völlig. Sozusagen die konkreten Probleme vor Ort im Kiez?
Ja. Ich meckere ja auch nicht über die da oben.
Ist ja auch mal schön. Frau Borowski, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf. Viele Grüße.
Eine gute Sendung.
Ja, danke. Viele Grüße nach Berlin-Schöneberg. Und am Telefon, jetzt gehen wir mal ganz weit in den Westen, wieder nach Gelsenkirchen, ist Sebastian Raden. Schönen guten Morgen.
Raden, mein Name.
Ja, Herr Raden, ja, wir sind ganz Ohr.
Ja, ich wollte einfach mal sagen, dass ich finde, dass viele Leute zu viel von den Parteien verlangen. Bei der Vorrednerin, finde ich, kam das eben schon gut raus. Die Leute denken, Parteien seien kreativ. So wie die Parteien funktionieren, könnten sie mal eben was ändern. Und es gibt eben ganz selten in Parteien die Möglichkeit, wirklich mal den Finger in die Wunde zu legen. Und da, es gibt oft einen riesigen innerparteilichen. Und völlig anders eben, wie die Vorrednerin gerade richtig sagte, ne, es ist bei Bürgerinitiativen, die können wirklich den Mund aufmachen, die müssen nicht gewählt werden. In den Parteien, die wollen ja alle wiedergewählt werden. Die müssen ganz vorsichtig sein, es ist wahnsinnig viel Arbeit, aber sie müssen gewählt werden. Und deswegen sind die Bürgerinitiativen, die Zivilgesellschaft, also auf die setze ich ganz, die müssen sich bewegen, die müssen die Parteien unter Druck setzen.
Sind Sie auch bei einer dabei, eventuell?
Ich war mal einer dabei und also das ist zum Teil auch furchtbar frustrierend. Und was die Frau aus Berlin gesagt hat, ja, das ist furchtbar viel Arbeit, wie die Parteiarbeit übrigens natürlich auch. Deswegen schreckt es viele Leute ab, sich in der Zivilgesellschaft oder in einer Partei zu engagieren, weil es wahnsinnig viel Arbeit ist, weil es ganz viel auf Frustration bringt, weil es wahnsinnig lange dauert. Und ich meine, das klassische Beispiel in dem Bereich ist für mich Atomenergie in Deutschland. Warum wird bei uns der Ausstieg Wirklichkeit? Weil es eben über Jahrzehnte ein massives Engagement der Zivilbevölkerung gab, bis dann selbst Angela Merkel gesagt hat, jetzt ist Schluss. Und das ist eben zum Beispiel in einem Land wie Frankreich völlig anders. Ne? Da gab es eben die Bewegung nicht. Und da müssen wir ganz doll Danke sagen an die Zivilgesellschaft. Die haben das doch angestoßen. Die Parteien haben doch, mal von den Grünen abgesehen, sind da gar nicht mit diesem Herzblut dabei gewesen. Ne? Und deswegen, also Zivilgesellschaft, klar, die müssen nicht gewählt, können wirklich was tun in der Breite. Und von den Parteien ist auch dieses Gerede jetzt und dem CDU-Parteivorsitz zu denken, dass da jetzt plötzlich so eine Lichtgestalt auch die also Deutschland oder die CDU rettet, das finde ich, also das ist so wahnsinnig selten. Und wenn Sie sich mal die Lage jetzt in Frankreich angucken, Macron, der wurde noch vor wenigen Monaten als Lichtgestalt gefeiert, ja, jetzt steht er mit dem Rücken an der Wand, weil die Zivilgesellschaft jetzt richtig Druck macht. Und deswegen lasst uns viel mehr bauen auf die Zivilgesellschaft und ich kann wirklich nur solchen Menschen wie eben die Dame aus Berlin danken, wenn sich Leute bei sich um die Ecke engagieren und dann entsprechend eben Druck machen auf die örtlichen Parteien, die dann eben einsteigen, weil sie gewählt werden wollen.
Ja, ein eindeutiges Plädoyer. Herzlichen Dank, Sebastian Raden. Viele Grüße ins Ruhrgebiet. Dankeschön.
Danke, Glück auf.
Ja, viele Grüße. Vielen Dank auch für diesen Anruf. Brigitte Ferle, Thorsten Faas sind bei uns. Also die Zivilgesellschaft, das war ein klares Plädoyer, jenseits der Parteien auch vor Ort ganz konkrete Themen anzusprechen. Könnte das auch eine Energiequelle für die Parteien sein oder ist das knallharte Konkurrenz?
Die Parteien sollten das nicht als Konkurrenz betrachten, weil natürlich, also ich kann das alles nur 100% unterstreichen, es braucht viel mehr Engagement in der Zivilgesellschaft und zwar nicht nur bei Konflikten, sondern einfach auch beim Engagement der Organisation des Alltagslebens. Also wir reden ja immer darüber, wie es früher in den Dörfern so schön gewesen ist und es gibt ja auch immer noch Dörfer, wo sich die Bewohner selbst um ihre Angelegenheiten kümmern weitgehend und das selber machen. Und das ist natürlich vollkommen richtig und auch schön und vermeidet Konflikte und so weiter. Also absolut ja, klar, mehr Zivilgesellschaft. Jetzt möchte ich aber an einem Punkt ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Man darf das jetzt nicht gegeneinander stellen, gegen Parteien oder gar gegen die Politik, weil ein Bezirksbürgermeister, ein regierender Bürgermeister oder ein Ministerpräsident ist immer gewählt vom Gesamt, also ist verantwortlich für das gesamte Land. Er hat auch verschiedene Interessen auszugleichen. Und das ist dann oft das Frustrierende, auch bei Bürgerinitiativen. Sie gehen dann zu ihrem Bürgermeister Bürgermeister und sagen, ich möchte aber dies. Und der Bürgermeister weiß ganz genau, es gibt noch 5 andere, die wollen aber was anderes. Und dann ist es seine Aufgabe, einen Kompromiss zu finden. Und da sind wir wieder bei dem Punkt Kompromissfähigkeit. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, was wir in dieser Gesellschaft brauchen. Kompromissfähigkeit. Wir müssen zuhören den anderen. Und
aber das wird doch immer schwieriger, oder? Angesichts einer immer sich stärker ausdifferenzierenden Gesellschaft. Oder?
Warum?
Wo kann man da noch Kompromisse schließen? Weiß ich nicht. Ist doch schwieriger geworden, oder?
Ich glaube nicht, dass es...
Wie sehen Sie es?
Ja, vielleicht hat Herr Fast...
Ist es schwieriger geworden heutzutage als
Argumente, ich sehe das nicht, dass es schwieriger
ist. Naja, wenn Gesellschaft heterogener wird, dann ist der Prozess sicherlich schwieriger, sozusagen am Ende zu Kompromissen gelangen. Allerdings ohne Kompromissfähigkeit reicht Ihnen auch ein einziger sozusagen Konflikt und Sie kriegen den nicht gelöst. Ich finde auch, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir jetzt nicht sozusagen Zivilgesellschaft gegen Parteien oder Politik irgendwie stellen. Ich meine, wenn Sie die SPD angucken, die Gewerkschaften waren immer auch sozusagen die gesellschaftliche Verankerung der SPD in die Gesellschaft hinein.
Aber das Milieu löst sich
ja. Nein, aber ich will ja nur sagen, dass es sozusagen immer schon eine Logik gab, dass Gesellschaft sich organisiert nach bestimmten Logiken und dass das dann wiederum an Parteien und darüber in das politische System hineingetragen wird, ist ein uraltes, ein konstituierendes, könnte man fast schon sagen. Ich meine, etwas polarisierend, provokativ könnte man sagen, selbst für die AfD können sie diese Muster erkennen. Wenn sie an Pegida denken, dann haben sie da sozusagen auch ein aus der Gesellschaft kommendes sich organisieren, was die Partei dann vielleicht sogar mit begründet hat in gewissen Gedanken und was zumindest sozusagen auch diese Verwurzelung darstellt. Schwieriger wird es dadurch, und das haben wir ja gerade auch, wobei das ja alles sehr lokale Beispiele waren, die schon nochmal anderen Logiken folgen als jetzt Bundespolitik, wenn man so will, aber wenn sich um kleinere Dinge jetzt sehr engagierte, verfestigte Bürgerinitiativen bilden, dann haben wir natürlich ein Thema mit Kompromissfindungen, denn die müssen dann irgendwie zueinander finden. Das wäre die Rolle von Parteien. Aber natürlich wird eine Partei niemals alle Interessen bedienen können. Es braucht eben, ich habe es vorhin schon mal versucht zu sagen, es kann am Ende nur letztlich eine Entscheidung getroffen werden. Wenn wir bei diesem Kindertheater bleiben, entweder es bleibt erhalten oder es bleibt nicht erhalten. Man könnte auch sagen, entweder wir geben den Euro dafür aus oder für was anderes. Also, dass es Entscheidungen geben muss, das liegt in der Natur der Sache und damit verbunden ist auch, dass manche sagen werden, gute Entscheidung, andere werden sagen, nee, ich hätte mir eine andere gewünscht.
Und viele
bemängeln das müssen wir aushalten können und wenn wir das nicht können, dann haben wir einfach ein Problem.
Und viele bemängeln ja, dass eben oft nicht klare Entscheidungen getroffen werden, dass Entscheidungen hingezogen werden, dass sie vielleicht verwässert sind. Vielleicht können ja auch viele, auch politische Gegner wiederum mit einer klaren Entscheidung der anderen Seite leben, oder?
Ja,
wenn man sie als klare Entscheidung
sind wir fast wieder jetzt beim Ausgangspunkt. Also wenn wir an die CDU denken, dass plötzlich 3 Kandidaten und Kandidatinnen innerhalb von Minuten gesagt haben, ich möchte Frau Merkel nachfolgen, ist doch eine tolle Sache. Ne? Genau darum geht es in der Politik, dass Menschen bereit sind, auch solche Positionen zu übernehmen, Entscheidungen zu treffen. Und insofern könnte man sagen, wenn Politik das dann auch für sich nicht sozusagen annimmt, diese Bündelung und auch diese Entscheidungen am Ende zu treffen, dann versagt sie fast mehr, als wenn sie polarisierende Entscheidungen trifft.
Am Telefon ist Renate Kloska aus Bremen. Schönen guten Tag, Frau Kloska.
Ja, einen wunderschönen guten Tag. Ich höre ganz fasziniert zu, weil ich feststelle, dass doch viele Menschen von der Basis sich melden. Das tue ich jetzt auch mal. Ich hatte nämlich gerade auch ein Thema hier. Unsere Verkehrspreise steigen jährlich. Und zwar so, dass ich als Grundsicherungsempfängerin und mit einem Unfall, ich kann nicht laufen, wirklich viel Geld dafür lassen muss. Und es gab kürzlich eine Verkehrsanhörung, da habe ich dann meine Repräsentanten angerufen. Ich muss dazu sagen, Bremen ist ein Dorf mit Straßenbahn, also Politik ist hier sehr nah. Und ich wohne hier seit langen, langen Jahrzehnten. Ich habe die ganzen Prozesse über Jahrzehnte beobachtet. Ich habe mich auch beteiligt.
Und in welcher Form haben Sie sich beteiligt?
Es gibt hier Verkehrsprobleme im sogenannten Viertel, wo es einen Fahrradunfall nach dem anderen gibt. Dann haben sich die Behindertengruppen, also die Bürger, die Bewohner, die Radfahrer, die ADAC, wie auch immer, haben sich viel Mühe gemacht, Konzepte gemacht. Das Ergebnis ist, es ist im Grunde, nein, erst hat man die Straße für 3 Monate zugemacht, ohne irgendwas zu ändern, sondern einfach nur die Straße zu, als Fußgängerzone. Langer Rede, kurzer Sinn. Es kam dabei raus, dass wir jetzt vor den Straßenbahnen herfahren dürfen. In einer Straße, wo ganz viel Geschäfte sind, wo ganz viel Verkehr durchfährt, wo zig Straßenbahnen fahren, da dürfen wir jetzt vor der Straßenbahn herfahren.
Sie als Fahrradfahrerin, meinen Sie? Oder?
Das würde ich keine Sekunde machen, weil ich hatte schon so einen schweren Fahrrad.
Ja. Und Sie haben nicht das Gefühl...
Okay, also das war das Ergebnis, aber worum es mir jetzt geht, ich habe dann die Politiker angerufen, von der SPD, Verkehrsbeauftragter da, und von den Grünen. So, ich hatte...
Was kam bei raus?
Ja, das wollte ich gerade mal eben vermitteln. Also ich lebe von Grundsicherung. Ich habe der Dame das erklärt, warum das für mich schwierig ist, das zu bezahlen und immer schwieriger wird, weil wir zahlen hier wirklich immense Preise in Bremen vergleichsweise zu Hamburg. Und sie hört sich das freundlich an und ich mache dann aber den großen Bogen, weil das war der Auslöser für mich, ihr mitzuteilen, dass das schwierig wird. Daraufhin kriege ich gesagt, im Hartz-IV-Satz wären 36 Euro für Verkehr in Begriffen. Und dann sage ich zu ihr, der Hartz-IV-Satz plus der Grundsicherungssatz ist seit Einführung, das sind jetzt 14, 15 Jahre, um 56 Euro gestiegen. Um 56 Euro. Ich habe das noch nie gehört, dass das so ist. Da bin ich zutiefst empört. Ich habe dieser Dame gesagt, wissen Sie, darauf hinzuweisen, empfinde ich als Zynismus. Weil gerade die alten Menschen und können nicht gut laufen. Die sind darauf angewiesen. Ich kann mir eine Monatskarte für 36 Euro kaufen, die brauche ich aber nicht, weil so viel fahre ich gar nicht. Und die Einzeltickets werden nicht billiger. Mhm. Dann höre ich die üblichen Sätze. Ja, wir haben Fehler gemacht. Also dieses ganz übliche, normale Politiker, ich sage jetzt mal Geschwätz, Entschuldigung. Und es kommt keine klare Position mehr oder... Ja, ich werde mich dafür einsetzen oder irgendwas. Außerdem war die Anhörung schon vorbei, als sie mich dann zurückgerufen hat. Ich habe auch zweimal bei ihr angerufen.
Ja.
Also ich meine Erfahrung ist, Bürgerinitiativen laufen hier oft auf Grund, da kann ich ein Buch drüber schreiben, angefangen bei der Frauenbewegung und. Die laufen hier auf Grund. Und deswegen fange ich jetzt an, die Politiker anzurufen. Und ja, also dass das Volk nicht mehr glücklich ist mit den Repräsentanten, das habe ich ja auch gesagt, sie repräsentieren mich.
Ja.
Und ich fühle mich aber weder in Berlin repräsentiert inzwischen, ja, weil die Situation der Armen kommt immer, ich sag bewusst Arme, weil wir sind arm. Ich rufe auch bei den Tafeln an und sage, gehen Sie, machen Sie die dicht, einen Tag und gehen in die Rathäuser. Dann sagen mir die Tafeln, mit allen Leuten, die da sind, ja, mal alle Rathäuser blockieren, wäre eine super Idee. Dann sagen die mir, sie machen keine Politik. Dann sage ich, Tafeln sind Politik. Wie viele Leute würden denn hier auf der Straße sitzen und um Essen betteln, wenn es die Tafeln nicht gäbe?
Frau Kloska, ich
bin empört.
Ja, das hören wir eindeutig raus. Herzlichen Dank für diesen Anruf. Es gibt noch viele weitere Anrufe. Ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf aus Bremen, Renate Kloska. Und am Telefon ist Volker Hedwig, ebenso aus Bremen. Schönen guten Morgen. Wir hören Sie leider ganz schlecht, jetzt hören wir Sie ein bisschen besser. Wir sind ganz Ohr.
Moment, jetzt habe ich gar nicht damit gerechnet.
Entschuldigung.
Nein, aber bitte
Sie. Legen Sie los. Die Zeit läuft uns ein bisschen davon.
Nach der erfrischenden Beiträge der Zuhörer. Und meine Sache ist jetzt nicht so eng. Ich glaube, ich muss mal hier den Lautsprecher ausmachen.
Das wäre ganz gut, ja. Wir hören Sie nämlich ein bisschen schlecht.
Sekunde. So, okay.
Legen Sie also, los, Hedwig.
Ja, bei mir ist es wirklich mehr das Grundsätzliche. Ich bin eher politikfern und skeptisch. Und mit der Wahl, weil Sie da auch immer wieder konkret gerne nachfragen.
Aber wir müssen nicht unbedingt über die CDU reden. Es geht um grundsätzliche Fragen.
Nein. Ja. Mir geht es also darum, dass die Volksparteien, wie ich den zwei Stunden bei Ihnen, das habe ich profitiert davon, diesen Fokus, dass Volksparteien ist natürlich ein falscher Begriff. Sagen wir die großen Parteien, dass diese Volkspartei wären, da müssen sie erstmal grundsätzlich andere Arbeit machen. näher an den Problemen der Leute dran, ne? Und das ist sicherlich nicht leicht. Aber ich habe noch nie die CDU gewählt, ne? Also das die großen Parteien konnte ich auch, die SPD, yeah, nicht mehr wählen. Also
Hedwig, ich greife das, ich greife das
und
mal.
Bei den Grünen, ja, habe ich die letzten Jahre auch Bauchschmerzen. So, ja, also diese Politikferne ist natürlich eine große Gefahr. Und das allerletzte ist natürlich solche extremistischen Bewegungen in ganz Europa und in aller Welt. Das sehen wir ja. Und da erkenne ich den Wert. Also wir sind ja immer noch in einer sehr, sehr glücklichen Lage. Wir müssen nur mal lernen, über unseren Bauchnabel hinwegzuschauen. Und das, um was Konkretes noch zu sagen, die Frau Merkel, die hatte ich am Anfang auch sehr skeptisch gesehen, aber die hat natürlich ihre Qualitäten. Nur, dass sie diese Umweltproblematik immer wieder so hinten angestellt hat. Und lieber auf die Stabilität der Gesellschaft als Anker dann die Wirtschaft. Also das ist ein totaler Wahnsinn.
Ja.
Da muss was passieren.
Hedwig, ich muss da mal kurz dazwischen grätschen. Seien Sie mir nicht böse, sonst läuft ein bisschen die Zeit davon. Ich glaube, wir haben das sehr gut verstanden, Ihren Punkt. Herzlichen Dank für diesen Anruf, Volker Hedwig aus Bremen. Und ein letztes will ich unbedingt noch hören, nämlich aus Bamberg, Björn Thomsen. Schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen, Björn Thomsen hier. Ich wollte eigentlich nur in den Raum stellen, dass offensichtlich die Probleme, die ja auch Ihre Hörer jetzt gesagt haben, gar nicht so unbedingt in Berlin gelöst werden können, sondern meine Aufforderung wäre, den Gemeinden endlich mehr Kompetenzen zu geben, die Probleme vor Ort anzugehen, also auch mehr Geld zum Beispiel von den Ländern her.
Ja.
Denn vieles, was die Leute aufregt, also mich selber auch, sind nicht Dinge, die in Berlin geregelt werden. Also die sollen gerne Außenpolitik betreiben und den Euro retten, aber wenn die Straßen vermüllen, wenn die Menschen quasi nicht mehr auf den Gehweg gehen können, weil andere mit dem Auto da rumbrettern, wenn die, ja, Müllabfuhr nicht kommt, wenn so das
die praktischen Alltagsprobleme,
dieses, ja, generelle Jeder gegen, ja, jeden, ja, und die Gemeinden haben keine Möglichkeiten, auch mal nur einen etwas sinnvolleren Nahverkehr zu organisieren, weil sie kein Geld haben. Also,
ja,
ich appelliere daran, dass sich die hohe Politik endlich mal Gedanken macht, dass unser Land hier von unten nach oben aufgebaut gehört,
Herr Thomsen,
so ähnlich wie die Schweiz.
Ich danke,
geht das auch von den Kommunen
ich danke
aus,
Ihnen sehr.
Ja. Der Bund hat in der Schweiz nicht viel zu sagen, außer, ja, vielleicht die Landesverteidigung und die Währung.
Herr Thomsen, herzlichen Dank für diesen Anruf. Wir haben den Punkt sehr eindeutig vernommen. Vielen Dank für diesen Anruf. Uns läuft die Zeit davon und wir haben festgestellt, die praktischen Probleme, ne? Die Alltagsprobleme sind,
ja,
oft wichtiger als ideologische Debatten, oder?
Absolut. Und da hat Herr Thomsen komplett recht. Ich glaube, Politik bekommt dann Glaubwürdigkeit zurück, wenn sie unter Beweis stellt, dass sie es schafft, vor Ort die Dinge, die die Menschen täglich aufregt, zu lösen. Und dann wird es auch wieder mehr Vertrauen geben in die großen Fragen. Und
Herr Fass, wie sehen Sie es?
Dort erfahren die Menschen Politik und wenn sie dort Mängel erfahren, dann projizieren sie das eben sehr schnell auf Politik. Insofern ist es schon eine notwendige Bedingung, definitiv.
Vielen Dank. Brigitte Ferle war bei uns, Thorsten Faas. Das war das Gespräch mit Wladimir Balzer. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag hier bei uns und gleich geht es natürlich in den Nachrichten auch nochmal um den CDU-Parteitag und den neuen Generalsekretär.